geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Ein Bulle, ein Taxifahrer und der Antichrist gehen ins SM-Studio. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 28, natürlich niemals ohne meine sehr geschätzten Kollegen André Hecker.
Moin, moin.
Und Tino Hahn.
Hallo.
Aber bevor wir hier wirklich ans Eingemachte gehen, gibt's erstmal einen kleinen Programmüberblick. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der intimen wie finnischen Sadomaso-Romanze Dogs Don't Wear Pants. Außerdem rennen wir vor dem Zorn der Bestien davon in Form von Jallikattu. Zudem freuen wir uns über Taxi Driver, der nun endlich in Deutschland erhältlich ist. Und wir erfüllen einen Hörerwunsch mit Das Omen von Richard Donner aus dem Jahre 1976. Viel Spaß! Guten Tag, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe dieses kleinen vertrauten Podcasts zum Thema Genrefilm. Und nur kurz als kleiner Hinweis, bevor sich jemand wundert, warum wir gar nicht darauf eingehen oder den Film nicht näher besprechen. Diese Woche startet im Kino Helden der Wahrscheinlichkeit. Könnte man sich jetzt vielleicht wundern, was das für ein Film sein soll, aber den haben wir hier tatsächlich schon mal besprochen. Das ist der Riders of Justice, falls man das anhand des deutschen Kinotitels nicht wirklich mitbekommen sollte. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Ausgabe wir ihn hatten, aber ich glaube, André könnte da bestimmt
hilfreich sein. Ich check das ganz kurz.
Ja,
wir sind immer mega vorbereitet.
Wir sitzen sonntags vorm Mikro, mehr kann man von uns nicht erwarten. Es war in Folge 7.
In Folge 7 haben wir über Riders of Justice gesprochen. Und falls ihr euch
fast
noch...
Fast im halben Jahr.
Das ist krass, ne? Ja, aber immerhin kommt er ins Kino. Und ja, falls ihr euch, wie gesagt, gewundert habt, was das für ein Film sein soll, Helden der Wahrscheinlichkeit, es ist Riders of Justice mit Mads Mikkelsen und noch vielen anderen Leuten, die wir alle gerne im Kino sehen oder auf der großen Leinwand. Und ja, wir haben bereits in Folge 7 drüber gesprochen. Da könnt ihr euch anhören, was wir von diesem Film halten.
Ja, Kurzfassung nur, wir haben geschwärmt. Also, das kann man schon auf jeden Fall sagen.
Also einfach gucken.
Ja, einfach gucken.
Das auf jeden
Fall. Oder dann, und dann die Folge
und dann Podcast hören. Genau.
So, aber kommen wir doch mal zu dem, was jetzt diese Woche tatsächlich auch noch mal im Kino startet. Es ist eine kleine Freude. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Aber diese Woche startet limitiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ne? Es ist kein breiter Kinostart. Dank unseren Freunden von Dropout Cinema. Ja. Dogs Don't Wear Pants.
Also alle, die nicht in Berlin wohnen, können jetzt abschalten.
Nein.
Nee, ich kann sagen, also es sind schon so 20, 25 Städte. Also ich glaube, und ohne zu viel vom Film zu spoilern, also ich würde bis zu 150 Kilometer für ihn fahren.
Aber kein Meter mehr.
Nee, kein Meter mehr. Das sage ich aber auch als Berliner. Falls er wieder erwarten, nicht in Berlin wohnen würde, würde ich auch nach Hamburg oder Hannover dafür fahren. Jo. Oder Frankfurt oder.
Es gibt auf jeden Fall auf der Dropout-Seite, die haben so eine Kinoliste komplett eben, wo die zeigen und auch tatsächlich noch, wo sie angefragt haben, aber wo eventuell noch kein Kino gefunden wurde oder kein Termin gefunden wurde. Aber das können wir gerne mal in Shownotes verlinken, da habt ihr eine schöne Übersicht, wo die Filme laufen, denn wir haben jetzt tatsächlich in der Episode heute sogar zwei Kinostarts von Dropout dabei.
Und ist nicht bei Dropout auch immer das Ding, dass man wirklich ein Kino so gesehen buchen kann, dass man sagt, ey, hier Leute, da sind genug Leute, die wollen diesen Film sehen, in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Kino. Die haben sich dann alle, sag ich mal, für dieses Kino eingetragen. Und dann wird der Film da auch irgendwie hingebracht oder gezeigt oder sowas. Also irgendwie so ein Konstrukt entsteht, gibt's da halt auch bei Dropout Cinema. Ja.
Genau, und um ein bisschen wieder sozialen Druck auf uns aufzubauen, sage ich jetzt mal, dass wir den Macher von Dropout Cinema jetzt auch mal endlich einen Podcast einladen müssen in einer der nächsten 4 Episoden. Weil das ganze Konstrukt würde mich ja auch super, also sehr interessieren, auch wie sie die ganzen Filme sich besorgen und wann sie, wie sie kuratieren und so. Also es ist schon alles sehr, sehr liebevoll.
Ja, müssen wir mal machen.
Genau. So, ich erspare mir allerdings den Namen der Regisseurin oder des Regisseurs auszusprechen, weil das kann ich nicht. Da blamiere ich mich nur. Also allein, ich wüsste jetzt nicht mal, wie man dieses, spricht man es JP aus? Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich. Vermutlich, ja, also Nährungswerte. Sag einfach, dass du, wir können ja auch einfach immer nur Namen von ab jetzt buchstabieren oder so.
Ja. Auf jeden also Fall, es ist ein finnischer Regisseur, genau. Aber der Name ist halt finnisch. Exakt. Und mir ist es auch leider nicht geläufig, wie man das ausspricht.
Also Valkea. Ja. P und dann zweimal Ä.
Ja.
Ja,
und weil
kann halt nicht jeder Abishad Pongwera Sita cool heißen.
Das wäre ja auch so einfach. Ja. Also Valkea, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie man auf Finnisch ausspricht. Sorry an alle Finnen.
Namen sind Schall und Rauch, hier geht's um Inhalte.
Ja, und der Inhalt lautet wie folgt. Juha hat seine Frau bei einem Unfall verloren. Auch Jahre danach fühlt er sich wie betäubt und unfähig, mit Menschen in Kontakt zu treten. Doch die Begegnung mit Mona, einer Domina, ändert alles.
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 Alles. Nun, liebe Freunde, ich habe den schon vor 2 Jahren anlässlich des Shivers Filmfestivals gesehen oder sehen können. Nachdem wir, Tino, den in Sitges, beziehungsweise ich habe den in Sitges verpasst. Also ich wollte den in Sitges eigentlich schauen, als wir 2019 dort waren. Aber das habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht, hattest du den da geguckt?
Du musst nee, reden, Tino.
Ich
habe
auch nicht geschafft. Also ich wollte ihn auch gucken. Ich glaube, ich war wieder 2 Tage später da. Was?
Auf eine Frage im Podcast einfach nur nicken, weil wir uns das Skype sehen, das funktioniert nicht, Tino. Das müsstest du mittlerweile wissen nach 28 Folgen.
Ich habe doch auch gerade noch geantwortet. Ich habe nur erstmal bestätigt, ich wollte ihn so nicht einem, im Satz unterbrechen.
Mit so einem Delay von so 3 Sekunden, das wirkte super.
Ach so, okay.
Gut, so.
Nee, ich habe ihn da auch, ich glaube, ich war noch nicht da, als er lief.
Ja, okay. Deswegen war ich sehr erfreut, als unsere Kollegen vom Shivers das Festival, beziehungsweise den Film ins Festivalprogramm genommen haben, denn da konnte ich ihn mir angucken. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich bin der, der die größten Kritikpunkte an dem Film hat, oder? Ihr findet den beide etwas besser als ich.
Also wenn ich jetzt rein nach der Letterboxd-Wertung, die du gegeben hast, dann vermutlich. Aber also ich habe ihn jetzt gestern tatsächlich geguckt, zum ersten Mal auch. Ich kannte ihn bisher noch nicht. Also ich hatte ihn auf dem Schirm, aber bisher nie geschafft oder den Anlass nicht gehabt. Und ich war schon echt relativ begeistert, ja.
Ja. Doch. Was hat dich so begeistert?
Ja, ich auch. Also,
ja, gut.
Also ich
stelle das auch gar nicht in Frage.
Ich drehe es vielleicht mal um. Also ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich vielleicht habe, ist, dass der Film halt schon sehr klein ist. Also man sieht es ja auch an der Plotbeschreibung. Richtig viel Inhalt ist da nicht, aber der Film hat halt eine sehr kleine, überschaubare Story. Aber was mich ein bisschen fasziniert hat, war wirklich die Intensität der Geschichte. Mich haben halt wirklich die beiden Hauptfiguren haben mich extrem begeistert, also A, vom Schauspiel her, aber auch B, einfach wie sie inszeniert waren, weil man bei dem Film, finde ich, sehr viel an Charakteren ablesen kann. Das fand ich sehr, sehr gut inszeniert, wie man sie lesen kann und wie man so ein bisschen ihr Dasein erforschen kann, obwohl gar nicht so viel teilweise auch gesprochen wird. Ja, und ich fand halt, wie gesagt, ich fand ihn vor allem sehr intensiv. Ich fand die Bilder, die er gewählt hat, die Stimmung, die er erzeugt hat, schwankte halt komplett so zwischen drastisch, gefühlvoll, dann wieder extrem, also extrem in seiner Form, bisschen teilweise zu schmerzhaft natürlich auch. Also da war alle Bandbreite so der Gefühlslagen dabei. Und ich finde eben, wie der Film das schafft, diese Gefühle und diese, ja, einerseits diese Kälte, die so meistens tagsüber herrscht oder die herrscht in seinem Alltag herrscht, gerade eben von Juha, aber dann eben diese Welt, in die er dann immer abtaucht, eben diese für ihn neue Welt, die er da erkundet, in dem, eben in diesem, bei dieser Domina. ich fand das faszinierend, wie der Film das schafft, die Tonalität da, oder beziehungsweise die Gefühlswelt so zu verschieben. Und das hat mich einfach fasziniert. Der Film hat mich fasziniert, ist ein gutes Wort, glaube ich.
Ja, so ging es mir auch eigentlich, dass ich auch so eine, die Grundstory oder die Zusammenfassung weckt ja auch eher so den Eindruck, als ob das so ein ganz niederschmetterndes Drama eigentlich wird. Aber ja, es ist deutlich herzerwärmender und auch, ja, würde schon fast sagen, feinfühliger und auch teilweise erstaunlich lustig, ohne irgendwie den Protagonisten oder auch die Domina der Lächerlichkeit preiszugeben. Also ich finde immer, dass für mich ein Film gelungen ist, wenn er mir eine Welt zeigen kann, in der ich selbst mich nicht unbedingt zu Hause fühle, wo ich aber irgendwie nachvollziehen kann, was Leute daran fasziniert und das aber nicht der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Also zum Beispiel so ein Film wie auch The Warrior oder so, mich interessiert halt so Faustkampf null. Aber wenn ein Film mir das schafft, mir das klar zu machen, warum das irgendwie so faszinierend ist für viele, also mir quasi gegen meine eigenen Interessen irgendwas interessant machen zu können, sowas finde ich immer sehr faszinierend, weil es vielen Filmen halt oft gar nicht gelingt, mich für irgend so ein Gebiet zu begeistern, wo ich dann halt so drin sein soll. Also auch so gelobte Filme wie Ford vs. Ferrari sitze ich halt da und denk so, ja okay, ihr baut halt gerne Autos, ich check's aber nicht, weil diese innere Überzeugung irgendwie fehlt. Also mir wird nicht klar, was die Protagonisten da so antreibt, sie wirken halt eher wie oberflächlich gezeichnete Getriebene, ohne dass diese tieferen Strukturen für mich erkennbar wären. Und das schafft zum Beispiel jetzt Docs Don't Wear Pants auch wieder sehr gut, wie er da so reingezogen wird. Und sein Anlass ist ja eigentlich zu dieser ganzen SM-Sache, dass er dann einmal wie so eine Vision von seiner verstorbenen Frau hat und das immer wieder erleben möchte, aber dann natürlich von dieser ganzen Szene begeistert wird. Oder eher fasziniert. Also er ist ja da auch so, ja, so zwiegespalten, und das finde ich halt sehr, sehr spannend als Thematik.
Ja, und auch wie das dann mit so dem, wie er darin halt, also einerseits ja so Lebenswille und Lebensunwille vereint. Das ist ja halt auch so super spannend erzählt, und deswegen meine ich halt auch, der macht, finde ich, sehr viel auch einfach nur mit, du kannst sehr viel ablesen an der Figuren, an der Mimik, an der Gestik, an, du kannst ihre Gefühle fast sehen teilweise. Und halt, wie er das, also dieses Schmerz mit Schmerz bekämpfen, also Verlust, Seelenschmerz bekämpfen mit physischem Schmerz. Das fand ich halt auch mega spannend, weil du eben gesagt hast, von wegen teilweise auch lustig. Der wird ja tatsächlich auch als Comedy geführt, ne? Also er wird als Drama / Comedy geführt. Ich habe das lange, dachte ich, es wäre wirklich einfach, also habe ich nicht verstanden. Aber rückblickend dann, nachdem der Film zu Ende war, habe ich es doch verstanden. Weil der Film hat so eine ganz, 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 ganz subjektive, leicht zynische Ader. Aber die wirkt eigentlich wirklich erst am Ende nach. Und augenscheinlich bist du ganze Zeit eher auf dem Dramapol. Aber der hat so eine ganz subtile Art, wie du aber sagst, nicht, er ist halt nicht lustig, aber er hat so eine leicht verschmitzte Art, das Ganze irgendwie so locker auszuerzählen, was halt vor allem dann in diesem Finale mündet, was ich da sehr, sehr toll finde. Das Finale fand ich super, wie der Film endet, auf welche Note. Und das fand ich echt dann doch rückwirkend sehr, sehr bemerkenswert, wie er das geschafft hat. Und wie du sagst, ohne das Ganze lächerlich zu machen, sondern wirklich auf einer ganz, ganz unterschwelligen Note. Ja. Jetzt kommt Daniel mit seinen Kritikpunkten.
Du, ich, also was das Schmerz mit Schmerz bekämpfen und bewältigen angeht, sowohl die Inszenierung, weil es da ja auch wirklich zwei sehr schmerzhafte Szenen für mich gibt, das fand ich, gerade weil es so nüchtern irgendwie auch dann inszeniert worden ist, ebenfalls sehr schmerzhaft und alles gut. Mich stört halt an dem Film vor allem eine Ebene, und das ist die mit der Tochter. Denn das haut für mich halt, dafür, da ist er mir halt zu spärlich. Das, was ihr gesagt habt, ich sehe es auch als Stärke in vielen Punkten an. Man muss nicht alles erzählen, man muss nicht alles irgendwie ausformulieren, man muss nicht irgendwie das große, weiß nicht, die große Geste oder das große Drama jedes Mal irgendwie in Dialoge quetschen. Aber gerade mit der Tochter, das beißt sich für mich alles ein bisschen so. Also, weil da muss ich halt einfach die Elternsicht einnehmen, weil diese Todessehnsucht, die er zum Teil ja auch verkörpert und ausstrahlt und irgendwie die er, ja, der hinterher rennt, so, die geschieht für mich halt, ja, auf Kosten von mein Kind wird zur Waise. Und irgendwie, na, ist mir das, also diese Abgründe hat er für mich noch nicht am Anfang offenbart. Wenn seine Tochter nicht wäre, dann hätte ich überhaupt kein Problem mit. Dann kann die Figur mir da irgendwo genauso unerklärt bleiben, wie sie ist oder wie sie halt nur anhand der, sage ich mal, Sachen dargestellt wird, die wir halt zu sehen kriegen. Das finde ich vollkommen okay. Aber mit der Tochter, der hat, ich meine, wir sehen halt, wie alt die Tochter war, als die Frau sich das Leben nahm. Und das ist für mich ein bisschen zu viel Zeit und auch vorab ist es für mich ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu innig, zumindest zu verständnisvoll, auch aus Sicht des Vaters gezeigt, als dass er halt wirklich so eiskalt sagt, ist mir egal, was mit der jetzt wird, ob die vernünftig wird, ob die sich noch 15 andere Piercings stechen lässt oder was weiß ich so. Also es, da ist mir der Film halt einfach eine Spur zu spärlich dafür, dass er diese, ja, diesen Nebenstrang noch mit einbaut in seinen Film. Das ist somit mein größter Kritikpunkt. Und ich war ein bisschen unzufrieden, aber auch wirklich nur minimal mit eben der Darstellung von ihr. Also ich finde Mona, die Dame, die Mona spielt, die macht das fantastisch. Die macht das wirklich gut. Pekka Strang? Nee, Krista Kosonen, ne? Krista Kosonen müsste das gewesen sein.
Wie du uns immer noch mit reinziehst, indem du bei uns so nachfragst, als ob wir es
wissen. Ja, ich meine...
Nee, ist sie. Ja.
Nee, also habe ich mir den Namen leider auch nicht gemerkt.
Ja, aber die fand ich, die hat das super gespielt. Aber ich fand ihre Figur halt ein wenig zu dünn. Also zu, da hat mir auch noch ein bisschen was gefehlt, um diese Figur halt auch wirklich als richtige Figur wahrnehmen zu können. Denn sie ist ja vor allem erstmal nur irgendwie die Erfüllungsgehilfin und die Fantasie von Juha. Und das fand ich ein bisschen schade, weil Frau Kosonen macht es meiner Ansicht nach wirklich, also das, was ihr gesagt habt, das sehe ich ja auch. Also die Frau lässt so viel tiefer blicken anhand ihrer Mimik und anhand dessen, was sie da irgendwie versucht, gerade hinter ihrem Kopf zusammenzukriegen, als anhand dessen, was sie vielleicht von sich gibt oder eben was der Film über sie zeigt. Und ich fand es halt einfach ein bisschen schade, dass sie einfach zu wenig blieb. So. Und trotzdem bin ich da vollkommen bei euch, diese, wie habe ich es genannt, klinische Kraft. Ja, also ich bin da fasziniert. Ich lasse mich davon reinsaugen in dieses Milieu, in diese Romanze, in vor allem diese Gefühlswelten, weil das ist ja das, was der Film meiner Ansicht nach wundervoll schafft, dass der hier zwei Menschen zueinander bringt, die ja sehr speziell in ihrer Gefühlswelt sind oder Trauerform. Und es ist schön zu sehen, dass es trotzdem für diese Menschen irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Einklang gibt. Sagen wir es mal so.
Ja, das finde ich auch als nachvollziehbar, dass die Domina wie so eine mystische Femme Fatale gezeichnet ist, als wahrscheinlich schon so eine bewusste Entscheidung, damit sich der Film mehr auf ihn konzentrieren kann. Aber das ist natürlich wieder das typische Problem, es wird sich auf ihn konzentriert. Ja. Also er steht halt im Dreh- und Angelpunkt von allem. Das mit der Tochter finde ich recht spannend eigentlich, weil ich glaube, wenn sie nicht da wäre, hätte er wahrscheinlich auch Selbstmord begangen, kurz nach dem Tod seiner Frau, beziehungsweise dem Selbstmord seiner Frau. Und sie würde ihn wahrscheinlich am Leben gehalten haben, aber er kann die Trauer ja nicht. Also es geht ja auch wieder um Trauerbewältigung und diese Todessehnsucht, die lebt er ja nicht bis zum zwangsläufigen Ende aus, sondern eher so angeteasert. Also es ist ja auch so ein bisschen wie er auch bei The Leftovers, er sich dann manchmal diese Plastiktüte aufzieht und sich so fast bis kurz vorm Ersticken. Also es war ja auch keine Masturbationshilfe oder so, es war ja auch einfach so, sich selbst irgendwie so bis kurz vor den Tod bringen. Also sowas finde ich schon nachvollziehbar, quasi diese bis kurz an die Grenze des, er trägt ihn bis an die Grenze des Todes zu gehen, um eben die Schmerzen irgendwie auszuhalten. Das finde ich nachvollziehbar und also das ehrt dich natürlich auch wieder als Vater, aber ich glaube, das ist irgendwie schon immer spannend, so Charaktere zu sehen, die, obwohl sie jetzt Verantwortung für die Familie haben, trotzdem auch so einen gewissen Egoismus mitbringen. Ja. Also die quasi auch noch sich als Ehemann oder so zu sehen. Ich finde sowas auch immer schwierig zu sehen. Ich habe aber halt keine Kinder, deswegen kann ich diesen Impuls, das eigene Leben oder die eigene Nachkommen zu schützen, nicht ganz so krass nachvollziehen. Deswegen finde ich, glaube ich, so Charaktere spannender, aber als Eltern würde ich mich an sowas wahrscheinlich auch mehr reiben, weil ich den Charakter ja auch in erster Instanz als verantwortungslos wahrnehmen würde und nicht wie ich jetzt so, ich verkläre ihn ja tragisch ein bisschen und denke so, oh ja, der arme Mann, er leidet so unter dieser Trennung und ich blende die Tochter in sowas halt weitgehend aus. Also einfach, weil ich diesen Familienaspekt nicht habe bei der Betrachtung.
Aber das meine ich, weil das den Vorteil, den halt dann zum Beispiel Leftovers hat, ist halt ganz viel Zeit.
Ja, klar.
Und auch, sage ich mal, einen anderen Ansatz, um den Sheriff, um Justin Theroux zu erklären, so. Ne? Also, genau wie jetzt auch hier Frau Kuhn, die sich ja immer irgendwie abknallen lässt. So.
Ja.
Da gebe ich dir ja recht. Das Problem ist ja halt, dass der Film, wie gesagt, nicht so die richtigen Bilder oder beziehungsweise nicht so die richtigen Szenen oder Momente irgendwie findet, um das zu entkräften, beziehungsweise um das zu bestärken, was du gesagt hast, meiner Ansicht nach. So, also deswegen, das fühlte sich alles noch zu gut und zu richtig an, um zu sagen, ja, es ist, ne, es ist mir egal. Und ich verstehe ja den Punkt, dass man da, er kokettiert ja gerne, also er kokettiert ja erstmal nur damit, so, ne, also er spielt ja mit dem Gedanken, was wäre wenn, wie könnte es sein, wie könnte es sich anfühlen, so. Und je näher er dem Punkt kommt, umso mehr möchte er davon haben, das verstehe ich auch. Das wird mir ja auch anhand des Films vermittelt. Aber ich habe dann halt einfach das, was du gesagt hast, eben diesen Bezug zu eben dem Kind und der wird mir halt so ein bisschen zu wenig, also zu schwach, sagen wir es mal so, zu schwach thematisiert oder symbolisiert.
Ja, wie gesagt, er spart halt viel aus, weil er ihn eben als Angelpunkt hat. Was ich in der Situation wieder spannend fand oder an der Inszenierung, ich fand es halt wiederum cool gemacht, wie sie ist ja gerade so voll, also sie will ja so rebellieren, ne? Zungenpiercing, da jetzt irgendwie hier mit dem Jungen, dem sie da anbandelt, so. Da passiert ja viel, aber du siehst wenig davon. Du siehst meistens nur irgendwie den Outcome, dass sie dann mit ihm, mit dem Roller mal wegfährt oder dann hat sie halt, ich meine, er geht ja sogar mit ihr zum Piercen. Das, dadurch entsteht ja überhaupt die ganze Situation erst. Und das fand ich auch so ein bisschen, sie war ja fast ein bisschen angepisst, glaube ich, dass er nicht auf ihre Rebellion eingegangen ist. Also er ist ja so mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Problemen, mit seiner Welt, die er da gerade entdeckt, dass er sie ja wirklich tatsächlich bis aus den Augen verliert und vergisst. Und sie wiederum ist ja gerade in diesem Teenager-Alter, wo sie halt eigentlich gegen die Eltern eigentlich rebellieren möchte, so ein bisschen edgy. Und es juckt ihn halt überhaupt nicht, beziehungsweise er supportet sogar noch. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so inszeniert ist, dass sie das auch so ein bisschen sauer fast macht, dass er gar nicht so darauf eingeht, dass sie da irgendwie gerade anfängt so zu rebellieren. Und letzten Endes, aber wie gesagt, ja, der Film hat sie halt nicht als Fokus. Sie läuft halt nur so mit. Aber ich verstehe natürlich deine Punkte als quasi aus der Elternsicht so. Also ich verstehe schon, was du da kritisierst. Völlig legitim. Und ja, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen mehr involvieren können. Aber den Punkt fand ich halt spannend, wie gesagt, dass ihre Rebellion also ins Leere läuft, weil ihr Vater halt überhaupt gar keinen Kopf dafür hat, was sie da überhaupt macht. Und sie halt da quasi einfach machen lässt so. Das fand ich ganz spannend.
Ja. Ey, wir liegen einen halben Punkt auseinander, ne? Nach der Bewertung.
Ja, ja. So. Also, das wie ist gesagt, also, wirklich es sind ja auch nur Details.
Du hast
aber
nur 4,5 gegeben.
Nein, es sind nur Nuancen so, aber klar, ich sehe die Sachen und wie gesagt, er ist nicht perfekt und er ist halt, wie gesagt, der Film ist halt sehr klein. Es ist ein sehr kleiner Film. Aber ich finde gerade dadurch, dass die Story so reduziert ist, schafft er auch diese Intimität dann so auszuspielen. Ja. Weil er sich eben auf nicht zu viel anderes fokussieren muss.
Und diese Intimität, finde ich, ist halt wirklich stark in Szene gesetzt. Also wirklich, also das ist wirklich ein sehr schöner, intimer Film, finde ich. Für mein Gefühl. Und dieses Gefühl, oder er schafft es für mich, dieses intime, wirklich sehr intime und schöne Gefühl richtig stark oder auffällig oder übergreifend rüberzubringen. So. Und das gestehe ich dem Film auch absolut zu. Deswegen, ich finde den auch wirklich gut. Das ist ein schöner Film. Aber dieser eine Aspekt war halt so etwas, und auch die Mona. Das waren so die zwei Sachen, wo ich sage, ja, nee, das kann ich halt einfach nicht ganz übersehen. So.
Ja. Und ich mag auch, also wie selten hat man Filme, die wirklich so sexpositiv sind. Also ganz oft hat ein Film, egal wie aufgeklärt sie wirken wollen oder wie progressiv, hat Sex immer noch irgendwie sowas Anrüchiges, gerade wenn es nicht so diese typische 0815-Nummer ist oder so. Also mir würde außer dem und Secretary nichts einfallen, wo ernste sexuelle Themen mit so einer Leichtigkeit verhandelt werden, ohne die Protagonisten irgendwie dann als Freaks oder so darzustellen. Also, dass ein Film es auch mal so schafft, das, was sexuell passiert und was die Personen sonst so machen, das ist relativ losgelöst voneinander. Wirkt bei Dogs Don't Repent eigentlich im ersten Moment auch nicht so, weil er sein ganzes Leben sich darauf ja fokussiert. Aber für ihn ist das ja auch eher so eine Phase. Also, das finde ich halt auch so schön an dem Film, dass es eigentlich immer sich mehr normalisiert, je mehr sie sich so aufeinander zubewegen, ohne dass es irgendwie diesen Kink oder diesen SM-Faktor verliert. Also, das ist immer sehr erstaunlich, wenn Filme sowas so einfangen können, weil sowas, also oft stand ja irgendwie, dass das die Arthouse-Variante von 50 Shades of Grey ist, das ist natürlich totaler Bullshit.
Das ist Quatsch, ja.
Aber bei so Vergleichen merkt man ja halt auch dann immer, wie solche sexuellen Themen oft in der Allgemeinheit wahrgenommen werden. Das ist halt, finde ich, es gibt nichts Schwierigeres, also ich finde, es gibt nichts Schwierigeres, als eine gute Sexszene zu drehen, die auch noch was zur Handlung beiträgt.
Ja, und vor allem, also ohne
ganz wenig Filme eigentlich.
Ohne, oder auch jetzt, diese Exotisierung, weißt du, dass das schon gleich
wieder, das halt auch,
ja, dass das schon gleich wieder irgendwie was Abnormes oder irgendwie was Verruchtes oder sonst irgendwas ist. Ich will gar nichts sagen, ne? Ich darf mein Maul nicht so weit aufmachen. Ich habe für eine Zeitschrift gearbeitet, die dazu beigetragen hat. Aber das fand ich halt auch bei Dogs Don't Wear Pants echt cool, dass da diese ganze SM-Szene nicht so, ja, so, wie soll man sagen, so überpräsent.
Ja, beziehungsweise, ohne dass ich da jetzt Berührungspunkte zu hätte, aber wie ich, also so wie sie auf mich wirkt im Film, der Film...
Sagt der Typ mit den Tattoos am ganzen Körper, das ist kein Mensch.
Was ist das hier für ein Vorurteil, Herr Hahn? Der Film nimmt die Szene ernst. Zumindest wirkt es für mich so. Also er macht sie nicht lächerlich, er überspitzt sie nicht, er zieht sie nicht in den Dreck, zumindest für mich. Also wenn jemand in der BDSM-Szene aktiv ist und sagt, dass alles im Film dargestellt ist falsch, okay. Also für mich wirkt es einfach so, als ob der Film das ernst nimmt. Und das fand ich, hat das auch sehr unterstrichen nochmal alles.
Also er macht es zumindest nicht lächerlich.
Als ob so. Und so klar zeigt er eine gewisse Szene, aber er tut halt auch nicht so, als ob es diese gewisse Szene geben würde. Also ganz oft haben Filme dann ja auch versuchen, dann so gleich Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu etablieren, wie irgendwas wohl abläuft. Aber gerade bei da läuft ja, da ist ja alles möglich, so ein Konsens besteht. Und das ist halt irgendwie auch spannend, dass er so, ja, unverkrampft halt einfach.
Ja, es gibt ja die eine Szene, wo er nicht reinkommt mit der Tür, so. Aber gut, das kann ja in jeder Exklusivparty passieren. Das ist ja,
hat er ja, ja, eben, das ist halt auch so. Und das soll ja auch, glaube ich, eher noch metaphermäßig verdeutlichen, dass er halt keinen Zugang findet. Also ein bisschen eher so umgesetzt. Aber wie oft ich halt irgendwie Sexszenen in Filmen sehe und so denke, ja, okay, es bringt die Handlung jetzt nicht voran und dass die Protagonisten jetzt Sex haben müssen, fein. Aber es geht halt entweder nur um Sex oder um eine gewisse Veränderung in der Personenkonstellation klarzumachen, aber nie um die Sexszene an sich. Also es trägt nie irgendwas bei. Ich wüsste keine 5-6-Szenen, wo ich jetzt sagen würde, das war keine verschwendete Zeit. Also
Primutus?
Ja, gut, Nekromantik, gut, wenn du die deutschen Autorenfilme ranziehst, dann bin ich natürlich jetzt gleich geschlagen. Aber wo ich nicht so denke, okay, ich habe mir das jetzt 3 Minuten angeguckt und das hat jetzt irgendwas mehr spürbar zur Handlung beigetragen. Wenn es geil inszeniert ist, sage ich, will ich auch gar nichts gegen sagen, aber gerade bei vielen Filmen, die versuchen, über Sexszenen irgendwas zu oder über sexuelle Beziehungen irgendwas zu erzählen, denke ich ganz oft, das nehme ich euch nicht ab, das funktioniert so nicht, weil Sex im Film ja auch nie so dargestellt wird, wie er eigentlich wirklich ist. Das kommt ja auch immer noch dazu.
Naja, hier und da schon mal, ne?
Ja, klar, hier und da. Aber so oft guckt man doch, also ich meine auch, eine der besten Sexszenen finde ich ist immer noch ein Rendezvous mit Joe Black drin. Aber auch die ist ja gerade durch diese verhuschte Inszenierung sehr weit von regulärem Sex entfernt.
Ja.
Gut. Na guck, sobald es um Sex geht, werden wir alle ganz kleinlaut. Reden wir doch mal über testosterongeladene Männer, hm?
Ja. Da fühlen wir uns besser aufgehoben, ne?
Ja.
Gut, aber ja, ey, trotzdem, also, wenn ihr euch nicht davon abschrecken lasst, in welchem Umfeld dieser Film spielt und mit welchen Mitteln er versucht, sein Thema zu erzählen, dann ist Dogs Don't Wear Pants auf jeden Fall eine Empfehlung. Gerade im Kino, finde ich, kann man sich auf sowas, glaube ich, auch nochmal besser einlassen mit dem Sounds und den Bildern und vor allem auch diese Unterwasserszenen, die sind ja alle echt sehr hübsch anzuschauen, trotz ihrer Tragik.
Ja.
Und deswegen, also im Kino auf jeden Fall. Aber das sage ich auch über den nächsten Film, der da heißt Jallikattu oder Zorn der Bestien von Leo José Pellicerey aus dem Jahre 2019.
Der deutsche Untertitel ist natürlich schon wieder eine einzige Frechheit. Also, wenn ihr denkt, da gibt's Bestien, dann...
Ja, was denn?
Macht euch gefasst.
Naja, so. Menschliche Bestien. Bestien.
Ja. Wir wissen doch, wer gemeint ist.
Ja, wenn man es gesehen hat. Aber du wirst mir doch nicht erzählen, wenn jemand dieses Plakat sieht, denkt er ja, sich doch dann okay. Nicht, ach, die Bestie Mensch. Uiuiuiui. Komm, als ob wir nicht auch Angst gehabt haben, als wir in Monstrum reingegangen sind, als ob wir da auch nicht Angst hatten, dass es kein Monster gibt, sondern dass der Mensch das Monster ist, wie wieder so eine komische Moralfabel, die wir uns angucken müssen.
Naja, das aber ich hatte zumindest mit sowas wie Pakt der Wölfe gerechnet bei Monstrum.
Ja. Also, ja, ich auch. Aber bei Zorn der Bestien würde ich halt eher an sowas wie Razorback Kampfkoloss der Hölle mit Familie ist auch noch dabei denken.
Okay. Stattdessen geht es aber um folgende Geschichte. In einem Dorf in der indischen Provinz ist ein mächtiger Bulle gerade noch der Schlachtbank entkommen. Verstört läuft er amok. Durch die regnerische Nacht und den tiefsten Dschungel. Unter den Einheimischen bricht Panik aus, denn das Fleisch des Tieres war fest eingeplant. Jeder hätte seinen Teil bekommen sollen. Mit Waffen und Fackeln ausgerüstet machen sie sich auf die Jagd, bei der es schnell um mehr geht, als das entlaufene Biest zu erlegen. Ja, auch ein Film, den ich im Rahmen des Shivers Festivals sehen konnte. Und ich glaube, Tino hatte uns damals schon irgendwie heiß, glaube ich, auf den gemacht. Weil die Inhaltsangabe ist halt schon sehr geil. Die halt vor allem bei Letterboxd, glaube ich, damals stand. Aber dann auch die Reviews, die dann so kamen. So, stellt euch vor, Mad Max mit einem Stier oder sowas. Ich glaube, das waren so diese Schlagsätze, die dann halt auch ein bisschen Interesse geweckt haben. Aber ich muss sagen...
Ja, der Trailer wirkt halt sehr brachial.
Ja, aber das wird auch... ich finde, das wird auch im Film noch mal... Also der Film wird dem auch noch mal gerecht. So hier und da schon. Auf jeden Fall habe ich diesen Film dann auch auf die Watchlist gesetzt, war neugierig und muss sagen, ich war von Anfang an fasziniert. Ich fand diesen Film, wie er erzählt wird, was er erzählt und vor allem in welchem Umfeld das alles spielt. Und wenn man sich dann das wirklich mal bewusst macht, mit welchen Mitteln man da versucht, dieses Tier aufzuhalten, was ich nicht aufhalten lassen möchte, ja, dann musste ich mir halt auch die Frage stellen, was würde ich denn machen? Also ich hätte auch keine Ahnung, wie ich dieses wild gewordene Viech da irgendwie aufhalten soll oder wie ich mich dem entgegenstellen soll. Ich hätte auch keinen Bock. Ja, und dementsprechend fand ich diesen Film einfach im wahrsten Sinne des Wortes mitreißend. Und am Ende sogar echt, ja, obwohl er dann schon natürlich sehr direkt on the nose mit seinen Bildern Sachen aussagen möchte, fand ich das auch irgendwo alles sehr smart. Also beziehungsweise irgendwie angenehm smart in seiner Art und Weise. Kombiniert dann auch mit fantastischen Bildern. Also wirklich diese Bilder, wenn die da mit Taschenlampen durch den nächtlichen Dschungel rennen und das alles in einen richtig schönen Panoramen aufgenommen wird, das sieht einfach cool aus.
Mhm. Ja, die Bilder sind wirklich fantastisch und auch, also was da auch an Plansequenzen drin ist, beziehungsweise eben einige One-Shots und einfach sehr lange Szenen, die du so nicht erwarten würdest, weil du dir halt immer auch nie sicher bist, so Alter, wie haben die das eigentlich gedreht?
Ja.
Wenn der Bulle da die Leute durch die Luft wirbelt und da ein Tovabo herrscht, wo du dir denkst, so Alter Falter, wie sind da, also am Anfang des Films, noch bevor der Film losgeht, das ist ja normalerweise immer mal erst am Ende in den Credits, steht halt, keine Tiere wurden beim Dreh halt verletzt. Und ich habe mir nach dem Film einfach gedacht, aber wurden denn Menschen verletzt? Also teilweise ist das wirklich der Wahnsinn, was du da wirklich an Action siehst, wo du dir wirklich denkst, so wow, wie haben sie das geschossen mit dem echten Tier? Das ist wirklich krass. Ich glaube, was ich bei dem Film immer am meisten bemängelt habe, war dann am Ende des Tages, ich finde es einerseits smart, wie er eben die Geschichte oder beziehungsweise dieses Leben in dieser Region und die, sag ich mal, die Kultur dort eben mit der Action verbindet, indem er halt immer wieder kleine Auszüge so aus dem Leben da der Bewohner zeigt, die teilweise sehr losgelöst wirken und du dann erst nach und nach dir so ein bisschen so ein Bild machen kannst, was da eigentlich los ist. Aber teilweise nimmt es halt auch dann wieder viel vom Impact, finde ich, halt der eigentlichen Büffelgeschichte. Weil ich finde, gerade in der zweiten Hälfte fokussiert er sich dann doch ziemlich viel auf Nebenhandlungen von Charakteren. Und teilweise, finde ich, hat das dem Film so ein bisschen das Tempo immer wieder geraubt. Das ist eigentlich so mein, glaube ich, war immer mein größtes Problem, weil am Anfang geht es schon relativ zügig durch. In der zweiten Hälfte, finde ich, fokussiert er sich dann doch sehr, sehr viel auch auf Nebenschauplätze, sage ich mal. Und der Film so ein bisschen an Tempo dann einbüßt, leider. Das war mal so mein größtes Problem. Aber ansonsten, wie er das aber verknüpft, einmal diese Tradition, in Anführungszeichen, mit diesem Chaos und gleichzeitig, sage ich ja, dieser kulturelle Einblick, wie er das verknüpft, ist schon sehr, sehr smart gelöst.
Ja, ich gebe dir da recht mit dem eher verschleppten Tempo in der zweiten Hälfte. Aber ich habe dann doch, wenn man sich das ja am Ende alles, also wenn man das halt bis zum Ende angeguckt hat, habe ich mir dann doch gedacht, okay, es passt aber schon zum Konzept.
Ne? Ja,
weil
das
am Anfang
schon,
ist es ja halt einfach nur, okay, wir haben hier eine Bedrohung oder eine Situation und wie werden wir dieser Situation Herr? Wie kriegen wir das irgendwie in den Griff? Und ey, come on, je länger diese Situation anhält, umso mehr Leute meinen, irgendwelche, sag ich mal, Dinge bestimmen zu müssen, Dinge irgendwie anregen zu müssen, Dinge nochmal hervorholen zu müssen, noch irgendwie, weiß ich nicht, andere Maßnahmen ergreifen zu müssen. Und plötzlich hast du halt eben dieses Tohuwabohu. Ich wüsste jetzt vielleicht die ein oder andere aktuelle Gelegenheit, bei der das halt auch zutrifft, ne? Wenn du halt nicht weißt mehr, in welche Läden rein darfst und keine Ahnung. Nein, gut. Wollen wir es jetzt nicht auf die Pandemie spinnen, aber es ist ja trotzdem einfach diese andauernde Krise, in die sich zu viele Menschen einmischen und dann zu viele, sag ich mal, auch Schwingungen mit reinbringen. Und die haben dann teilweise gar nichts mehr mit der Krise an sich zu tun, sondern schwelen schon eh seit Jahren untereinander. Hm. Und das wird halt hier dann gezeigt oder vermittelt, ne, und zum Ausdruck gebracht und halt zum Ausbruch gebracht. Und am Ende hast du halt, ja, das große Chaos. Also das ganz große Chaos.
Ja, und ich finde auch, also ich finde, der Film macht sehr viele Themen auf, aber erklärt auch kaum eins der Themen. Entweder weil er dieses Vorwissen voraussetzt, was ihn natürlich wieder außerhalb von Indien schwieriger konsumierbar macht. Aber es geht ja eigentlich darum, dass 2017 so ein gesetzliches Schlachtverbot eingeführt wurde und dass deshalb viele von den Bullen vertrieben werden, weil halt die Haltung von einem jetzt nutzlos gewordenen Tier sich nicht mehr rentiert. Und dann
dieser Wettkampf an sich, dass du diesen Bullen besteigst, das ist halt verboten.
Ja, worden, das halt auch noch, also diese Männlichkeitsrituale und dass der Bulle überhaupt noch da ist. Und dann schlachten sie natürlich in den abgelegeneren Dörfern weiterhin Bullen. Und dann bricht dieser Bulle ja auch aus, was natürlich wieder für die Kacke ist, wo er noch irgendwas kaputt macht. Deswegen sind ja auch einige der Einwohner auf einmal wütend auf den Schlachter. Und das läuft ja auch noch so parallel. Also es entstehen ja ganz viele Konfliktherde, seit Jahren schwelende Konfliktherde brechen auf einmal wieder aus und da irgendwie noch einen Überblick zu haben, wenn alle rennen und mit Schlamm verschmiert sind, wer jetzt einen Konflikt mit wem hat, dann macht der Film zwischendurch auf einmal noch kurz so ein Kannibalismus-Thema auf, wo man so denkt, okay, was geht jetzt ab?
Und ja, dann halt auch diese Hochzeitsvorbereitungsgeschichte und dann all diese Dreiecksbeziehungen zwischen diesen einen und das ist so viel halt, das ist schon überbordend.
Dann ist halt der Fahrer des Ortes nirgendwo zu finden, dann ist das aber auch schön, weil die am Rande des Ortes wieder diese Monokultur an Palmölpflanzen betreiben, die wieder den Boden auslösen, deswegen kommt es zu Erosion. Also es sind halt viele so zutiefst normale Probleme, die halt in so einer kleinen Dorf oder so entstehen und die so das tagtägliche Leben beeinflussen. Und dann kommt dieser Bulle noch und der ist ja wirklich so, ja, als ob er so in dieses, also als ob kein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen ist, sondern als ob halt ein wild gewordener Bulle in das Fass reinspringt. Also gegen Ende explodiert das ja halt auch alles. Und ich finde, das ist halt schon schwierig irgendwie noch zu sehen, diese ganzen sozialkritischen Punkte, die der Film da reinbringt, weil ich mir das halt auch teilweise anlesen musste und auch erst beim zweiten und dritten Sehen verstanden habe, wer mit wem teilweise eigentlich einen Konflikt hat, wer mit wem irgendwie befreundet ist, warum der eine Typ dem anderen erzählt, dass das beste Fleisch auf der Welt, was man essen kann, Menschenfleisch ist. Also sind halt ganz viele so Facetten drin, die sich halt immer nach und nach erschließen. Und wenn man den Film mal gesehen hat und dann weiß, dass Indien den für einen Oscar eingereicht hat, das nötigt mir schon sehr viel Respekt ab, weil das sowas auch nur annähernd Chancen drauf hat zu gewinnen und nicht stattdessen wieder irgend so ein lebensbejahendes Biopic eingereicht wird mit schönen Bildern, sondern echt so ein, ist ja ein wütender Film. Also
ich kenne mich im indischen Kastensystem jetzt nicht wirklich aus. Ich habe da aber Sachen gelesen, wo ich mir denke, wenn die wirklich wahr sind, dann krass, dass dieses Land halt noch nicht längst explodiert ist, so, ne? Hm. Ja, weil, also ich kann mir vorstellen, dass es dann halt doch in einem Land, in dem so viele Menschen leben, halt auch so viele Menschen unter, sag ich mal, eher schlimmen Bedingungen leben, dass es halt irgendwann mal zu einem Aufstand kommen sollte oder irgendwie zu einer Explosion oder zu einem, weiß ich nicht, zum Aufbegehren, zu einer, ja, weiß ich nicht. Und also egal, welche, sag ich mal, Zustände ich aus Indien jetzt mal mitbekommen habe oder kenne oder so, also ich, und es sind sehr wenige, ich fand schon trotzdem, dass der Film es mir immer wieder geschafft hat zu vermitteln, ja, das muss jetzt hier ein bestimmter Konflikt sein, der hier im Land vorherrscht, oder das muss ein bestimmtes Problem sein, was hier im Land vorherrscht, und irgendwie bestimmte Vorurteile sein, die hier im Land vorherrschen, und bestimmte Traditionen sein, die hier irgendwie in Frage gestellt werden und so weiter. Also, auch wenn ich es nicht im Detail kenne, aber habe ich schon irgendwie verstanden, dass es natürlich auch sehr regional bezogen ist. Also, dass das halt schon irgendwo die Gesellschaft dort abbildet und die Gesellschaft dort einmal, ja, wie so ein wild gewordener Bulle durch einmal alle Gesellschaftsschichten reitet, um zu zeigen, was eigentlich schief läuft oder was halt irgendwie falsch läuft im Land.
Also da auch, also ich glaube aber, weil wir uns ja immer so, das ist glaube ich so menschlich, dass man sich auch so absichern will, dass man selber halt nicht so drauf ist. Und natürlich zeigt das schon sehr speziell da diese Region, aber je weiter der Film läuft, finde ich, wird es halt immer mehr zu einer Gesellschaftssatire und zeigt da halt dieses groteske Zerrbild, wie halt so, ja, männliches Geltungsbedürfnis einfach, weil am Ende wird halt jeder, es bringt halt Prestige, diesen Bullen platt zu machen, und am Ende sind ja alle völlig entfesselt. Also ich glaube, keiner von uns hätte auch nur annähernd erwartet, dass der Film so endet, wie er endet, beziehungsweise was der gegen Ende auffährt. Also es ist ja der Wahnsinn. Also erstens mal hätte ich schon alleine deshalb nicht erwartet, weil ich gar nicht wüsste, wie man das technisch umsetzen soll, was da passiert. Also es ist mir bis jetzt auch ein absolutes Rätsel, weil Tricks können das, glaube ich, nicht gewesen sein, weil das indische Kino ist halt jetzt nicht für ungeahnten Realismus in CGI-Sequenzen bekannt. Und wenn das alles echt war, ist es ja noch beeindruckender.
Das meine ich ja vorhin. Also die Skala, wo du dich fragst, so wie haben sie das denn geschossen, ist schon sehr hoch bei dem Film. Ja,
eben, deswegen mag ich auch, der ist so die erste Dreiviertelstunde relativ naturalistisch. Er hat nicht ein unglaubliches Tempo, aber er ist halt so atemlos. Also es fühlt sich ja so ein bisschen an, es gab doch bei Apokalypto auch diese Dschungelsequenz, wo sie durch den Dschungel jagen, als ob irgendwie die Regisseure von Uncut Gems da halt einen komplett abendfüllenden Film draus gemacht
haben. Ich wollte auch gerade den Uncut Gems-Vergleich ziehen, also dieses Prickeln die ganze Zeit, dass du so du weißt gar nicht, wann du atmen sollst, weil die Pausen nicht kommen.
Richtig erschöpfend, diesen Film zu gucken. Also er laugt einen halt richtig aus, weil das so, der ist halt sehr, sehr körperlich, finde ich. Also mir würde jetzt auch mit viel Überlegen keinen Film einfallen, der ähnlich körperlich ist und nicht irgendwas wie... ja, stimmt. Der ist halt auch, aber der hat natürlich ein anderes Thema, aber das so dieses... Und auch ein anderes Pacing, aber dieses, wie der halt so voranprischt und wie gut der auch einfach aussieht. Also ich finde halt schon, also mein Top 3 des Jahres ist ja auf jeden Fall... Egal, was noch kommt. Außer Terrence Malick macht 3 Filme. Nein, ist er immer noch drin.
Ja, du hast ihn doch schon gesehen.
Also ich finde den.
Hä? Du hast ihn doch schon gesehen.
Ja, ich weiß, aber weil jetzt offiziell rauskommt, dass ja immer so ein bisschen dieses unser Luxusproblem, wann ist ein Film wirklich rausgekommen?
Ja, okay. Ja.
Also in dem Jahr, in dem er erscheint, in dem Jahr, in dem er im Kino kam oder in dem Jahr, in dem wir ihn gesehen haben, und durch Corona sind ja zwischen wirklich 3 unterschiedliche Jahresoptionen. Das macht es alles ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Aber für eine offizielle Kino-Release-Liste des Jahres 2021 von Deutschland, ja, da wäre der auf jeden Fall bei mir auch nochmal drin.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich, und man kann halt auch gar nicht, also wenn wir euch das Ende jetzt erzählen würden, würdet ihr denken, nee, das stimmt nicht, das haben sie sich jetzt einfach ausgedacht. Also den, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, unbedingt rein, weil er auch den... Er geht auch nicht länger, als er gehen müsste. Also es ist jetzt auch kein 150-Minuten-Ding, sondern er ist schon relativ kompakt inszeniert.
Und er hat einen geilen Score, muss man mal sagen. Also
ja, und das Sounddesign, alles. Ja. Also technisch ist das brillant.
Geil, also ja. Muss man halt Lust drauf haben, ne? Man muss vielleicht ein bisschen Interesse dann vielleicht auch dafür mitbringen, dass man hier einmal so Indien im Schnelldurchrausch bekommt.
Ja. Aber und das ist, finde ich, auch nur am Anfang, weil viele von den Themen, die da so auftauchen, sind schon allgemeine Themen. Also häusliche Gewalt wird da vielleicht weniger kritisch von den Nachbarn auch gesehen. Also ich glaube, in anderen Ländern passiert es halt dann wirklich hinter verschlossener Tür, nicht irgendwie vorm offenen Fenster. Aber das sind ja trotzdem allgemeingültige Themen. Oder auch dieses, das ganze Dorf geht schon unter, man weiß schon, okay, wir sind eigentlich hier dem Untergang geweiht, aber der Schuldeneintreiber kommt trotzdem noch, weil wir wollen ja nicht mit Schulden irgendwie untergehen. Also es sind schon viele Themen, die man auch so nachvollziehen kann. Plus diese ganze Kritik an Tierhaltung überhaupt oder an Schlachtung und diese Ausbeutung von irgendwelchen Ackerflächen. Und das wird auch kurz genug angerissen, dass man so denkt, ja okay, hier ist die Kacke an allen Ecken und Enden am Brodeln. Aber es wird nicht so sehr vertieft, dass man so denkt, puh, diese Abhandlung hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich will auch einfach lange Plansequenzen sehen, wo ein Bulle rot sieht.
Ja. Und falls ihr euch gefragt habt, auf wie viele Arten man ein Tuch um die Hüften binden kann, hier in diesem Film seht ihr sie alle.
Ja. Oder wenn ich mal wieder meinen Duschstream mache.
So.
Auf OnlyFans.
Steigen wir mal von einem, ja, von einer Stierkraft zu mehreren PS um. Und zu einem Film, zu dem ich auch schon so viel erzählt habe. Und gleich ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Handlung, damit wir das abgehakt haben. Er heißt A Taxi Driver von, ja, und das ist jetzt wieder geil, ne? Die Schreibweise, Yang Hoon, würde ich es aussprechen. Wenn man sich aber...
Ich glaube, es wird Scorsese ausgesprochen.
Ah, okay.
Komm, damit wir gleich alle Taxi Driver Gags am Anfang abgehandelt haben.
Ja, bei Wikipedia steht da halt ein Hun, also ein H-U-N. Ja, Yang Hoon. Keine Ahnung. Yang Hoon.
Yang Hoon?
Yang Hoon, ja.
Okay.
Österreichischer Film.
A Taxi Driver von Yang Hoon aus dem Jahr 2017 kommt jetzt endlich, ja, zu uns auf Blu-ray und DVD. Apropos Blu-ray und DVD, Yadi Kato wird auch auf Blu-ray ab dem 15. Oktober erhältlich sein. Nur noch mal kurz als Info hinterhergeschoben. Aber ja, A Taxi Driver erscheint jetzt endlich nach 4 Jahren. Auch mal bei uns hierzulande und handelt von folgender Geschichte. Im Jahre 1980 in Seoul lebt ein Mann, ein Witwer, der für seine Tochter alles tun würde, aber nicht so wirklich alles auf die Reihe kriegt. Er ist ein hart arbeitender Taxifahrer namens Kim. Und auf der Jagd nach einem besonders lukrativen Gast stolpert der unbedarfte und politisch wenig interessierte Kim auf die Bühne der Weltgeschichte. Die Höchstsumme, die ein deutscher Journalist für eine Fahrt von Seoul nach Gwangju zu zahlen bereit ist, hat nämlich ihren Grund. Die Stadt ist nach offenen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Staatsmacht zur verbotenen Zone erklärt worden. Es beginnt ein irrwitziger und gefährlicher Trip ins Herz der Unruhen, der die beiden ungleichen Männer für immer zusammenschmeißen wird. Ich muss jetzt als kleinen Disclaimer vorausschicken, ich habe dazu hier bei Fred Carpet eine Blu-ray-Rezension gemacht, weil ich habe den als Ansichtsdisc bekommen und hatte die Blu-ray ein bisschen besprochen. Da habe ich halt schon einiges zu dem gesagt, was ich an diesem Film so mag und was halt auch die Blu-ray irgendwie auszeichnet und so weiter und so fort. Deswegen halte ich mich heute jetzt hier mal diesbezüglich ein wenig zurück und lasse vor allem euch beide reden.
Ja, also ich finde, also der trifft bei mir alle richtigen Töne. Also am Anfang ist man, glaube ich, gegen so Filme, oder ich zumindest, immer so ein bisschen verwehrt, weil er natürlich die historischen Fakten eher aufs Notwendige runterbricht, um halt diese Geschichte weiterhin erzählen zu können, sich da auch ein paar dramaturgische Freiheiten lässt, sodass ich bei sowas oft denke, eigentlich wäre eine Doku zu so einem Thema immer sinnvoller. Gleichzeitig ist aber in der Handlung auch so viel Absurdität drin und dann so viel Tragik und auch wirklich grauenhafte Sachen, dass ich als filmische Aufbereitung doch besser finde. Also da haben sich bei mir mehrmals sämtliche Schleusen geöffnet.
Bei mir auch.
Also ich finde den, also gerade so gegen Ende, ich glaube, das ist nicht mal so ein Spoiler, weil es basiert ja auf einer wahren Figur und diese wahre Figur kommt am Ende in gewisser Form dann nochmal zur Sprache. Da gab es dann kein Halten bei mir mehr. Also wie tragisch das war und wie schön und diese, wie da ein Held inszeniert wird, der aber nie ein Held sein wollte, das habe ich auch selten so glaubhaft und spürbar, weil ja auch immer diese Ängste, wo man halt auch als Zuschauer immer so ist, was soll denn dieses Zaudern jetzt, das musst du doch machen, und man selber in der Position wäre überhaupt schon viel, viel früher abgehauen natürlich. Also das ist auch so, so schön zu sehen, diese Heldenwerdung. Also oft bin ich bei so typischen Heldenreisensachen irgendwie leicht genervt, weil man die Vorhersehbarkeit natürlich kennt, aber wenn der Held mit dem gelben Taxi reist, dann bin ich dabei.
Grün. Grün.
Grün. Ach, grün, sorry, ja, ich war wieder in. Also er hat die gelbe Jacke auf dem Dings, er hat eine gelbe Jacke auf dem Kaffer auf, deswegen hatte ich natürlich wieder auch mit unseren frühen, mit New York Taxis assoziiert. Sorry für diese Taxi-Fehlinterpretation. Und ja, in der Hauptrolle natürlich super besetzt. Dann unser Mann im Ausland, Thomas Kretschmann, in Deutschland ja massiv unterschätzt, finde ich. Aber auch allein, dass er wegen Thomas Kretschmann nicht viel früher ins Kino kam. Also ich verstehe so viel daran nicht, warum der Film nicht irgendwie... Also wäre der in Deutschland gedreht worden, wäre er natürlich auch wesentlich cheesier. Aber der hätte alle Preise gewonnen, egal wie schlecht er geworden wäre, allein wegen dieser absurden Story, dass ein NDR-Journalist quasi noch viel, viel schlimmere Sachen in Korea verhindert hat.
Ja, vor allem so bedeutend ist für die koreanische Bevölkerung, dass sie ihm 2003 ein Denkmal gesetzt haben, ne?
Ja. Ja, und dass auch der koreanische Präsident sich da irgendwie einschaltet, also... Im Prinzip müsste er ja auch schon, keine Ahnung, also wie in Deutschland wird er wahrscheinlich auch, aber ich habe vorher von der Story halt auch noch nie irgendwas gehört gehabt.
Nee, ich auch
nicht. Obwohl schon allein durch diesen Skurrilitätsfaktor hätte man schon was hören müssen, weil das halt auch wie so ein lustiger Funfact zu irgendwas klingt mit so einer traurigen Beinote, aber noch nie was von gehört, während dann Korea wie ein Nationalheld einfach gefeiert wird.
Ja.
Und das also echt stark, also... Selbst die Szenen, wo man dann so denkt, ey, das ist echt niemals so passiert, aber man versteht, warum sie dramaturgisch so eingedampft wurden, um halt diese Story zu erzählen. Man bekommt ja trotzdem die generellen Grundlagen einfach mit. Also es fühlt sich nicht so an, als ob irgendwas verfälscht wurde oder weggelassen wurde, um irgendjemanden besser, schlechter dastehen zu lassen, sondern es ist eigentlich das perfekte, ist das schon ein Melodrama, weil ich finde halt schon, dass er natürlich sehr auf die Tränendrüse geht, aber, oder auch das perfekte Drama, also,
Ich vergleiche den immer gerne mit Argo. Weil ich mochte Argo auch, weil es war ein spannender Film, ein unterhaltsamer Film und ein Film, der mir eine Geschichte näher gebracht hat, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht deren Ernst sein, so.
Ja.
Weißt du? Und ich meine, man kann Argo finden, wie man möchte. Ich finde halt nur vom Ding ist es halt irgendwie so echt schon vergleichbar, weil die Geschichte ist so unglaublich oder so abstrus, wo ich denke, was, echt, das gab's wirklich? Warum weiß ich davon noch nichts so? Ja, also die haben einen Film produziert, um Leute da auszuschmuggeln aus dem Land so. Mhm. Und diese Verfolgungsjagd, die Ben Affleck da am Ende inszeniert, so, ne, die hat's nie gegeben. Ja.
Ja,
aber ich verstehe, warum sie im Film ist und ich verstehe den Nutzen und ich sehe den Nutzen, weil am Ende bin ich dann halt wirklich, ich sitze dann da und ich weiß noch beim ersten Mal der Taxi Driver, genau das Gleiche. Ich saß dann da und habe dann mit den Protagonisten mitgefiebert.
Ja, absolut.
Ja. Und ich war in der Action-Szene drin, die eigentlich nicht spektakulär ist, aber die, deren Tragweite mir ja bewusst geworden ist und deren Figuren mir dann ans Herz gegangen sind, so. Und
ja, vor allen Dingen, weil es halt Figuren waren, die auch nie in einer Action-Szene sein wollten.
Genau.
Also oft sieht man ja halt Filme und denkt sich, okay, die Action-Szene ist jetzt sei, ihr werdet das schon irgendwie wuppen, aber da ist es halt, also, dass er dieses normale Leute weder so despektierlich, sondern die halt so zeigt, wie man im Alltag halt über sich herauswachsen kann, weil das ja auch immer, wenn irgendeine Situation ist, wo man sich fragt, müsste man jetzt die Polizei rufen oder nicht, fragt man sich ja gleichzeitig halt auch, schreitet man jetzt ein oder nicht, was würde mir passieren? Also diese Kosten-Nutzen-Abwägung, oh Gott, wie schlimm das jetzt schon klingt, aber halt so, kann ich jetzt riskieren, selber einen aufs Maul zu bekommen, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern, oder lasse ich das geschehen, schalte ich mich ein, gucke ich weg, also das durchläuft ja der Protagonist in der Taxi Driver auch, bis er natürlich so handelt, wie es für ihn eigentlich nur notwendig wäre, aber ihm steht ja auch diese Tochter auf dem Spiel, also die ja auch quasi droht zur Waise zu werden, wenn er sich da so einmischt. Also er hätte ja auch allen legitimen Grund zu sagen, hey, ich bin nur ein Taxifahrer, ich habe eine Tochter, ich kann das nicht.
Ja.
Und da hätte ihm niemand irgendeinen Strick draus drehen können. Also das habe ich selten so glaubwürdig und auch so drehendrüsendrückend inszeniert gesehen. Also ich finde, Taxifahrer, ich glaube, ich habe den jetzt 4 oder 5 Mal gesehen, funktioniert immer wieder.
Ja, muss ich auch sagen. Selbst auf Deutsch. Ich hab den jetzt auf Deutsch.
Das finde ich spannend. Also, bevor ich gleich noch mal meinen Senf
erzähle. Ja, natürlich.
Alles gut. Das möchte ich erstmal von dir wissen. Ich kann mir den Film nicht auf Deutsch vorstellen, weil es ja in dem Film ganz essentiell um Verständigkeitsprobleme geht. Wie löst der Film das denn auf der deutschen Synchro?
Thomas Kretschmann spricht nur Englisch.
Ah, okay.
Mit Subtitles dann, ja.
Ja, genau. Also, Thomas Kretschmann spricht nur Englisch. Wenn die Deutsch reden, also wenn Deutsch erklingt, dann ist es immer Koreanisch. Also. Deutsch, also Koreanisch ist quasi das Deutsch.
Ist Deutsch, ja. Und
er kann halt so gesehen, er kann halt nur gebrochen Englisch, deswegen spricht er auch nur gebrochen Englisch mit Thomas Kretschmann.
Ja, okay. Ja,
und Kretschmann ist in, also ich glaube, der sagt, der ist nicht einmal auf Deutsch synchronisiert. Der spricht sich zwar, der synchronisiert sich zwar selbst, aber der ist nicht einmal auf Deutsch zu hören. Oder vielleicht hier und da, weil er mal flucht oder sowas, aber ansonsten nix.
Okay, krass. Ja, okay, weil das habe ich mir bei dem Film halt die ganze Zeit nämlich mich gefragt währenddessen, wie der auf Deutsch funktionieren kann, weil der ja halt essentiell mit diesen Sprachbarrieren.
Ja, aber das finde ich, haben sie echt gut gelöst.
Okay.
Das ist dann halt genau das, wo ich sage, ja, die machen es richtig. Ich verstehe ja nicht immer, warum zum Beispiel Russen irgendwie in amerikanischen Filmen mit gebrochen Englisch sprechen, wenn sie untereinander reden. Also Englisch miteinander reden, so.
Ja, ja.
Das verstehe ich halt nicht, weil das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kenne das halt, aber das ist wahrscheinlich dann bei den Amerikanern halt auch einfach das Ding, weil die ja keine Synchro so gesehen kennen oder nicht mit Synchro aufgewachsen sind. Aber für uns hier, die halt mit Synchro groß geworden sind, war das für mich immer gang und gäbe, dass die Leute, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen, in dieser Sprache halt dann fließend sprechen, so. Und das fand ich halt, wie gesagt, hier in Dings, in Taxi Driver ganz cool gelöst. Vor allem, weil Song Kang-ho die gleiche Synchronstimme hat wie in Parasite.
Ja, okay.
Ja, okay, das ist gut. Ja.
Ja, ja, sowieso. Also gerade Song Kang-ho macht das halt wieder so gut. Ich liebe den ja. Ich sehe den so gerne. Und ja. Wie der, also was mich bei dem Film, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, ist, wie der tonal so eine Achterbahnfahrt macht, aber immer den Ton trifft. Also wie leichtfüßig der beginnt, fast wirklich ja als Comedy, also auch wie der Charakter von ihm, eben der Kim, der Taxifahrer eben, wie der eben wirklich so ein in den Tag reinlebt Typ ist. Ja, er hat eine Tochter und er weiß, es läuft nicht so alles, er hat halt Schulden bei der Vermieterin, aber irgendwie läuft's schon halt, er macht halt so sein Leben und das spielt ja auch ganz viel rein eben, wie er ist halt auch so, er interessiert sich ja auch eigentlich nicht für die Welt so außerhalb seines Taxis und seiner Tochter. Und deswegen haben wir im Plot ja auch gehört, ne, er ist halt so ein bisschen News-resistent, ne? Er gibt ja die Szene am Anfang, wo er einmal Radio hört und dann hörst du irgendwie schon so von wegen, ah, da ist irgendwas in, da ist irgendwas los, Riots, und dann macht er aus. Also er interessiert sich halt auch überhaupt nicht dafür, wie blind er dann da reinfährt und ahnt von nichts und so weiter. Und das macht er so gut, wie sich seine Stimmung im Film wandelt. So Abschnitt für Abschnitt, umso weiter es eben reingeht in diese Dramatik. Das macht er so fantastisch, das habe ich ihm halt komplett abgekauft, wie er sich, wie sein Charakter sich wandelt und wie die halt natürlich diese beiden Figuren eben, Kretschmann und er, wie die zusammenwachsen, wie diese, also wie gut der Film das einfach auch macht, einmal kulturelle Differenzen, aber auch menschliche Differenzen teilweise zu klären, ohne dass miteinander geredet wird, weil sie nicht miteinander reden können teilweise, zumindest nicht so, wie es nötig wäre. Und trotzdem schafft der Film das so zu inszenieren. Und klar, natürlich, wie Tino schon gesagt hat, merkt man, dass da sicherlich Dinge überhöht sind oder natürlich auch ein bisschen ausgestopft, damit es natürlich filmischer besser umzusetzen ist. Aber trotzdem spürt man die ganze Zeit, wie das trotzdem auch in echt abgelaufen sein muss. Also was das für eine Reise war für beide Personen, wie sie es, wie gesagt, fast nonverbal teilweise schaffen, ihre Probleme zu beseitigen oder beziehungsweise so dahin zu wachsen, dass sie sich ans Herz wachsen so und da zusammenschweißen durch die Situation, in der sie stecken. Das macht der Film so stark. Das fand ich halt mega, aber auch einfach der hat so ein gutes Tempo, es gibt nicht eine Szene, die irgendwie unnötig wirkt. Es ist so perfekt durchgetaktet. Auch dann die Situation, keine Ahnung, wenn sie an die Grenze kommen und sich da rausreden müssen und so. Das wirkt alles so, also du denkst erst, es ist ein bisschen cheesy und unglaubwürdig, wie sie es schaffen, da durchzukommen, aber auch andererseits wieder nicht, weil der Film es dir so glaubhaft verkauft. Und ob dann halt wirklich natürlich, ob die Dialoge an der Grenze in der wahren Geschichte so abgelaufen sind, bezweifle ich. Aber der Film verkauft es dir trotzdem so, als ob sie sich halt irgendwie das geschafft hat, hier durchzumogeln, mit seinen Kenntnissen oder er hat es ihnen halt einfach gut verkauft, weil er einfach auch ein Schnacker ist, so, der Taxifahrer natürlich. Ja. Das fand ich alles so glaubhaft, wie sie sich da so durchmogeln, bis dann dahin wirklich der Moment quasi auch, wenn dann eben Kim realisiert, in was er da reingefahren ist, wie der Film schlagartig halt die Stimmung auch wandelt und so. Das ist so on point, hammermäßig. Ich habe den jetzt halt lange liegen lassen, obwohl ich immer wusste, dass alle davon geschwärmt haben. Und ich bin halt auch leider ein Mensch, der dann filmtechnisch, wenn ich schon weiß, alle schwärmen von, habe ich immer mega Angst davor, sowas zu gucken. Ja. So geht es mir auch immer bei meinem Schaubefehl-Podcast, wenn mir halt irgendwie Matze wieder ein Klassiker aus den 60ern gibt und ich weiß, es ist irgendwie ein Film, den feiert die gesamte Filmkulturlandschaft und ich habe immer Angst davor, dass ich die nachher doof finde und alle hassen mich dann, weil ich ihn doof finde. Und das war hier halt auch so. Ich habe gesagt, oh bitte, ey, alle schwärmen davon, nachher finde ich den Kacke, aber ey, nein. Ich war von Sekunde eins drin und der Film hat mich so unfassbar berührt. Ich glaube, wir kamen wirklich dreimal Minimum die Tränen in Szenen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Der hat mich emotional so krass gepackt, der Film. Also so krass abgeholt auf einer emotionalen Ebene, hat mich wirklich tatsächlich echt relativ lang kein Film mehr jetzt. Ich war da so involviert und spätestens, also wenn der Film selbst es schon nicht schaffen sollte beim Zuschauer, spätestens wenn dann im Abspann noch diese Originalaufnahme von dem Jürgen Hinzpeter kommt, der halt dann noch da diese Anekdote oder seine letzten Worte so quasi dann nochmal an den Taxifahrer richtet, Alter, ist bei mir alles gebrochen so, also unfassbar, wirklich. Also der Film ist wirklich, ich habe dem auch volle in Letterboxd-Sprache 5 von 5 mit Herzchen, also mehr ging nicht. Ich war so abgeholt, Wahnsinnsfilm.
Ich muss aber sagen, gerade bei dem Film muss ich immer wieder feststellen, ist die Feedback-Quote oder die Positiv-Feedback-Quote so hoch. Viele sagen ja immer, oh, den habt ihr so hoch gelobt und ihr habt den immer wieder erwähnt und keine Ahnung und so. Und ich kenne dieses Gefühl, dass wenn Leute irgendwie so viel, also wenn mehrere Leute gleich auf dich einschwätzen, boah, ja, hast du gesehen, voll geil, bin ich immer schon gleich irgendwie so ein bisschen auf Warnposition so.
Meine ich ja, genau,
Ja, aber und ich kenne es ja auch dann von der anderen Seite, ne? Ich meine, ich bin ja auch Teil von einer Masse, die dann halt bestimmte Filme irgendwie hochlobt oder jubelt oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich immer dann, schwingt dann natürlich auch immer ein bisschen die Angst mit, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel versprochen, hoffentlich gucken sich die Leute nicht an und denken dann, das ist volles Meisterwerk. Und dann kommen sie raus und sagen, ja, war doch eigentlich nur ein okayer Film. Und irgendwie sowas, weißt du, oder oh, was erzählt der für ein Scheiß? Das war nur fuck, ja, und keine Ahnung. Die Angst hat man natürlich dann ja auch immer, ne? Aber ich muss sagen, bei A Taxi Driver wirklich, ja klar, die Leute kamen nie so wirklich in den Genuss, sich diesen Film anzuschauen. Deswegen habe ich den auch immer empfohlen, wo es nur ging. Ja, also zum Beispiel hier im Korea-Filmfest, beim Korea-Filmfest umsonst zu sehen war und so.
Stimmt, ja.
Und immer, wenn Leute den Film dann gesehen haben, haben gesagt, ey, Alter, ja, Mann, wirklich, das ist ja ein richtig geiler oder toller Film oder schöner Film. Und hätte ich nicht gedacht, ihr habt zwar schon so oft davon geschwärmt. Und das kommt nämlich immer, hätte ich nicht gedacht so. Und das ist bei dem Film wirklich erstaunlich oft gewesen bisher. Vielleicht jetzt, wo mehr Leute den Film sehen, wird es wahrscheinlich auch mehr Leute geben, die sagen, ja, war in Ordnung oder beziehungsweise war nicht mein Fall oder ja, hier war das schon mal, war mir schon übertrieben oder so oder überemotionalisiert.
Und das verstehe ich auch.
Ist okay.
Gerade auch hier da wieder, wenn man vielleicht auch mit dem asiatischen Kino sonst nicht so viel anfangen kann, da sind halt diese Szenen wieder drin natürlich, ne, die eben überspitzt sind, die überdramatisiert sind. Das merkt man ja dann auch, wenn man die Sehgewohnheit hat, dann weiß man ja auch schon, welche Szenen da eben aufgrund einfach der, wie Südkorea-Kino inszeniert ist, wieder vielleicht hier und da überspitzt wurde, um eine Emotion zu verstärken. Und wenn man darüber stolpert, wenn man sonst die Sehgewohnheit nicht hat, das verstehe ich komplett. Aber ansonsten sehe ich es aber wie du. Also ich habe auch jetzt noch keinen gelesen, der jetzt irgendwie sagt, das ist ein scheiß Film. Also das anhand dessen kann man ja auch ablesen, einfach, das ist einfach ein sehr guter gemachter Film. Also da gibt's halt, du kannst Kritikpunkte, aber im Kern ist es einfach ein fantastisch inszenierter Film und da kannst du eigentlich nicht rütteln so. Du kannst die Geschichte unglaubwürdig finden, du kannst vielleicht hier und da die Charaktere vielleicht übertrieben finden oder halt eben unrealistisch in Szene gesetzt vielleicht, geschenkt. Aber du kannst nicht sagen, dass das kein sehr gut inszenierter Film ist mit einer fantastischen Handlung, die in seiner Form glaubwürdig erzählt ist und der dich, wie gesagt, also wer den Film sieht und wer komplett kalt gelassen wird auf einer emotionalen Ebene, dann
Ja, soll es halt gleich ganz lassen. Ja, also
dann bist du innerlich, glaube ich, wirklich abgestorben. Ja.
Deswegen, also dieses jetzt auch gleich ein Test, wie gewissenhaft meine Mutter den Podcast wirklich hört. Mama, also den gucken wir spätestens Weihnachten auch jetzt, wo es eine deutsche Synchro gibt. Ja, ist echt so, also ich wüsste auch gar keine Bandbreite. Also so, ich finde es eh immer müßig zu sagen, der Film ist für so ein Alter oder so und so eine Zielgruppe, weil ein guter Film funktioniert für alle, außer es ist irgendwie so ein extremer Film, wo man dann sich so von Anfang an gegen verwehrt. Aber wie massenkompatibel der halt auch einfach ist.
Ja, ja, das ist es halt. Der ist halt, also, der ist relativ komplex schon, das in seiner Geschichte und in seiner Emotionalität, aber er ist so zugänglich gedreht, dass er dir fast vorkommt wie so ein Familien-Feelgood-Film, obwohl das Thema so schwer ist. Also er hat so drastische Bilder und trotzdem wirkt der Film, als ob er halt so ein Samstagabend-Familienfilm ist, von der Inszenierung. Und diese Verbindung, das hilft, glaube ich, auch den Zugang zu dem Film so zu finden. Also du hättest diese Geschichte ja auch deutlich sperriger inszenieren können. Aber er schafft das eben, das meine ich eben, dieser Leichtfüßigkeit, wie er auch einsteigt. Der Film holt dich erstmal komplett ab auf so einer leichten Ebene, um dich dann halt reinzuführen in das komplexe und auch schwere Thema. Und das macht er halt, das habe ich so kaum jemals irgendwie gesehen, das so zu schaffen, so eine Zugänglichkeit zu schaffen für ein eigentlich schwer verdauliches Thema.
Ja. Und um nochmal Low-Hanging Fruits abzuernten, 2017 kamen Battleship Island, The Villainous und der Film im Abstand von wenigen Monaten in die koreanischen Kinos, während es bei uns Fuck You Goethe 3, Bully Parade und Bibi und Tina, Tohuwabohu total waren. Also das ist natürlich wieder Äpfel mit Birnen vergleichen und super unsäglicher Vergleich, aber das ist ein Land, was deutlich weniger Einwohner hat, in der eigenen Sprache Filme produziert, es dann trotzdem schafft, so Bretter hinzulegen, während wir mehr theoretische Zuschauer hätten, das ist halt immer bitter. Und es liegt natürlich an ganz, ganz vielen Facetten, aber was ich eigentlich sagen wollte, 2017 war, wie fast alle anderen Jahre auch in Korea, schon ein echt verdammt starkes Jahr.
Ja, und gerade für Taxi Driver, der ja 12 Millionen Menschen dann ins Kino gelockt hat.
Ja. Ja, das ist dann halt auch schön. Also, dass da in Korea gucken sich 12 Millionen Menschen eine Story über einen deutschen Helden wider Willen an und in Deutschland, also nicht mal irgendwie explosiv oder so greift das auf, dass Thomas Kretschmann irgendwie im koreanischen Kassenschlager schon die Nebenrolle eigentlich, aber ja auch so eine fast gleichberechtigte Hauptrolle spielt.
Ja.
Also, das ist halt echt schade, dass das so untergegangen ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir es einfach immer konsequent übersehen haben, weil das wäre schon in unsere Filterbubbeln eingedrungen.
Ja, ich hatte halt nur durch Letterboxd irgendwie mitbekommen, dass den alle so toll finden. Und deswegen wollte ich den halt auch gucken. Weil ich habe mir gedacht, was kann an dem koreanischen Taxifahrer jetzt irgendwie geil sein? Oder beziehungsweise so toll sein? Aber es war mir auch leicht gemacht, weil, ja, Song Kang-ho ist halt immer ein Argument, sich einen Film anzuschauen, weil der ist halt einfach...
Ja, eben, also ich habe auch eher über ihn und weil es ein koreanischer Film war, wenn koreanische Filme hochgelobt werden, ist ja eigentlich immer Blindguckbefehl, also es geht ja so selten schief, dass man es eigentlich immer macht. Von der Story wusste ich vorher ja gar nichts.
Nö, ich wusste von der Story auch nicht.
Also nur halt, dass ein Taxifahrer irgendwie in ein gefährliches Gebiet fährt, wo ich dachte halt auch fast, also ich wusste so wenig, dass ich dachte, das ist die koreanische Variante von Speed. Nur halt in einem Taxi.
Ja, und ich hab gedacht, der grinst so freundlich, der kann nur durchdrehen.
Ja, oder sowas halt irgendwie.
Koreanische Falling Down oder was.
Speed. Ja, sowas. Also ich hatte ganz, ganz anderes erwartet, aber dann natürlich noch was Besseres bekommen.
Aber das Gleiche hat Sandro auch gesagt. Sandro meinte bei Kino Plus, weil der hat sich den angeguckt für die letzte Folge und hat auch gesagt, ey, ich hab was ganz anderes erwartet, aber nicht das. Ja, wirklich nicht das. Ja, und es ist krass, dass hier hierzulande kaum einer davon Notiz nimmt. So.
Ja, aber das ändert sich jetzt hoffentlich. Ja. Deswegen nochmal danke an Koch Media, dass ihr ihn mal mit der üblichen mehrjährigen Verspätung, aber ist ja eigentlich alles scheißegal, wahrscheinlich ist der lizenzrechte Handel auch wieder so komplex, dass ich mich jetzt auch wieder
um Kopf und
irgendwas, zu irgendwas ein Statement machen wollte, von dem ich mich gar nicht auskenne. Deswegen lassen wir die letzte Minute trotzdem als mahnendes Beispiel drin, damit André sie nicht rausschneiden muss. Aber es ist halt super. Also ich finde, Koch Media leistet da echt einen guten Job immer, auch mit Battleship Island und so. Also
ja,
das
die haben schon gutes Programm auf jeden Fall, ja. Also der kommt ja am 23. jetzt eben Donnerstag auf Blu-ray. Den gibt's aber auch schon bei Prime Video. Also der kostet da zwar einen Zehner trotzdem digital, aber wer jetzt nicht warten kann oder sowieso generell vielleicht nichts mehr physisch kauft, bei Prime ist er auch schon drin.
Und wenn ihr dann gerade
Taxifahrt
und wenn ihr dann gerade schon bei Prime seid, dann könnt ihr auch direkt noch The Frontline hinterher schieben. Der Krieg ist nie zu Ende, heißt der im Untertitel. Das ist der Vorgängerfilm von Yang Hun. Und den fand ich auch gut. Fand ich auch wirklich sehr gut.
Mhm. Ja.
Schöner Kriegsfilm, der zwar auch Pathos aufweist, aber eben in der richtigen Dosis.
dass wir jetzt drei gute Filme haben, ob das wohl ein gutes Omen für den nächsten Film ist.
Oh, wow. Wow.
Ja, um mal wieder so eine Delling-Überleitung zu machen.
Ja, denn unser Hörer Fabs, zumindest nennt er sich so auf Twitter, hatte sich von uns gewünscht, ob wir mal über The Omen oder Das Omen von Richard Donner aus dem Jahre 1976, also ein Film, der jetzt wirklich genauso alt ist wie ich, sprechen können. Und das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Der ist bei Disney Plus erhältlich. Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ist er, ja.
Ich habe nämlich gesehen, ich habe noch so eine Blu-ray-Box gehabt, da war der mit drin und habe mir dann den daraufhin auch nochmal angucken können da. Ja, also es gibt diverse DVDs und Mediabooks und man kann ihn derzeit bei Disney Plus streamen. Und er erzählt folgende Geschichte. Unmittelbar nach der Fehlgeburt seiner Frau adoptiert der US-Diplomat Robert Thorne ohne das Wissen seiner Frau den neugeborenen Damien. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass ihr neues Kind der Sohn des Teufels ist. Ich glaube, ein Film, der 45 Jahre alt ist, da kann man das schon sagen, oder?
Ja.
Also ich meine, das ist ja jetzt kein Spoiler, oder?
Ich finde auch, wie sehr der einen Kult aufgebaut hat, was wie eine Relevanz aufgebaut hat, ist halt schon, dass ich mir jetzt denke, wie dumm kann man halt sein, ein Kind zu adoptieren, was Damien heißt.
Ja, aber das ist natürlich eben aufgrund des Filmes erst so. Wie halt wahrscheinlich auch, und das ist mir jetzt gerade gestern nochmal aufgefallen, als ich den geguckt habe, ne? Wirklich, was das auch wieder für so ein stilprägendes Ding ist, wenn du dir so viele Filme aus der jüngeren oder etwas längeren Vergangenheit irgendwie anschaust, aber so diese ganzen Mechaniken und Mechanismen und Bilder und Einstellungen und Lichtsetzungen und weiß ich nicht, Kameraeinstellungen, das ist alles auch die Suppe davon.
Ja. Und das war, glaube ich, auch so einer der ersten, also Exorzist auch, aber auch dieses Richard Donner hat es ja auch nochmal explizit angesprochen, dass ohne die Filmmusik von James Goldsmith und dieses Intro, dieses Ave Satani, dass der Film nie so eine Popularität aufgebaut hätte. Aber ich finde auch, dass du direkt durch dieses Intro eigentlich schon weißt, okay, was du hier bekommen wirst. Und damals war es auch noch eine ganz andere Wirkung. Also aus heutiger Sicht finde ich ihn natürlich auch relativ gediegen, aber ich kann mir schon vorstellen, wie der damals so gewirkt hatte, wie wir ja auch jetzt, wenn wir sowas wie Verrückt nach Mary jetzt nochmal gucken, ja auch merken, der ist ja gar nicht so fast-paced, wie man in Erinnerung hatte. Da sind ja doch schon Lücken zwischen den Gags. Und ich, als vor 20 Jahren war es halt so ein einziges Durchlachen, wo man immer Angst hatte zu lachen, weil man denkt, man überhört deswegen den nächsten Gag. Und so ähnlich hat sich dann oben wahrscheinlich damals auch angefühlt. Also ich habe den, glaube ich, das erste Mal gesehen, so mit 16, 17 oder so. Und weiß auch noch, dass ich den gruseliger fand, als ich eigentlich dachte, weil diese Kindersache funktioniert bei mir eigentlich ganz selten. Sowas wie The Children sind eine Ausnahme, aber ganz oft bin ich bei so teuflischen Kindern dann eher raus, weil ich sie ja trotzdem nicht als Bedrohung empfinde.
Der Children, wo sie da in diesem Wochenendhaus im Schnee sind, den fand ich super.
Den finde ich auch
wo
gut.
Wo die Kinder weltweit plötzlich anfangen, ihre Eltern zu töten. Ja. Der war krass.
Ja, der ist super, wo sie mit diesem Schlitten in dieses Zelt rein.
Ja, mit dem Schlitten, also.
Ja. Also das ist so einer der wenigen Filme, wo ich wirklich Angst vor Kindern hatte. Ansonsten ist es halt eher so, muss schon gut inszeniert sein. Also natürlich habe ich auch vor Gabe in Friedhof der Kuscheltiere Angst. Aber halt auch eher durch diese, weil das halt so eine kleine Mistmade dann einfach ist mit seinem Skalpell. Und bei Das Omen ist er halt schon sehr als das ultimative Böse inszeniert, auch immer so diese Blicke. Aber trotzdem hat das damals so einen Gruselfaktor aufgebaut. Inzwischen finde ich halt einfach, dass es ein sehr, sehr gut gemachter Film ist, bei dem ich völlig verstehe, warum er diesen Status hat. Aber als Gruselfilm funktioniert er jetzt halt für mich nur noch eingeschränkt. Also dazu ist die Inszenierung irgendwie immer zu präsent.
Das geht mir halt auch so. Ich finde den Film, sehr bieder. Der ist sehr, wir haben den bei Devils and Demons ja auch schon mal gemacht. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Das war auch so noch so ein Klassiker des Genres, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ich habe ihn damals so ein bisschen als zugeknöpft bezeichnet. Also der ist sehr zurückhaltend in seiner ganzen Inszenierung. Und dann wiederum aber gibt es halt natürlich dann so Spitzen, wie der aufgespielte Priester oder der abgesäbelte Kopf mit der Glasscheibe, solche Highlights. Aber ich finde, der ganze Look and Feel des Films, der ist so sehr zurückhaltend und sehr, sehr, ja, solcher bieder ist, glaube ich, so der das Wort, das es am besten beschreibt für mich. Und ich will nicht sagen, dass der keine Atmosphäre hat. So, ich mag diese gotische Atmosphäre, die der hat, diese gotischen Bilder, diese auch sehr, sehr anmutende Ästhetik fast schon. Und was Daniel gesagt hat, absolut, dass da viel Blaupause drin steckt. Also ich meine, der war jetzt 76, davor gab es natürlich auch Sachen noch wie The Haunting und Innocence. Aber der hat schon auch sehr viel zu diesem, natürlich diesem, ich möchte nicht sagen Geisterhaus, aber schon auch so ein bisschen den Flair eben dieser Filme definitiv vereint. Und Donner inszeniert da ja auch fantastisch, das ist gar keine Frage. Also die Atmosphäre gebe ich ihm auf jeden Fall. Ich finde halt auch Damien auch aus heutiger Sicht so nicht mehr wirklich gruselig. Also wenn der da irgendwie so ein bisschen verschmitzt in die Kamera grinst, wenn dann wieder mal irgendwie ein Unfall passiert, in Anführungszeichen Unfall. Das wirkt halt so ein bisschen, ja, also das schockt mich halt nicht wirklich mehr. Also ich kann verstehen, wenn das damals natürlich irgendwie schockiert hat, aber ich finde, dass heute funktioniert das für mich auch nicht mehr so richtig. Finde ich fast ein bisschen unfreiwillig komisch dann teilweise auch. Und ja, deswegen, also ich bin bei dem so zwiegespalten. Ich verstehe auch, wie Tino sagt, ich verstehe, wo es herkommt und ich verstehe seinen Status und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, wenn man den heute so mal guckt, also gerade auch zum ersten Mal dann, hat er nicht mehr, glaube ich, die Wirkung, wie sie mal war insgesamt so. Aber ich rechne ihm trotzdem an, was er fürs Genre irgendwie getan hat so. Und wie gesagt, er hat ja auch seine Highlights definitiv.
Tja, ich kann mich da noch besser fallen lassen, glaube ich. Weil ich war ja, vielleicht ist es die Nostalgiebrille, muss ich auch zugestehen, keine Ahnung.
Ich dachte, aber die wäre von vielen, Mann.
Uff.
Bezahlen die uns?
Noch nicht, aber nee. Durch dieses kongeniale Placement, da werden die Scheine nur so reinprasseln.
Okay. Vorher werde ich auch noch keine
weitere. Ich würde auch eine 3D-Brille von vier Mann im Kino aufziehen. Aber nicht außerhalb des Kinos.
Ja, da werden die Scheine reinprasseln wie Pfähle in die Priester.
Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob man den, wenn man den heute zum ersten Mal sehen würde, ob der noch wirklich schockt und gruselt. Kommt halt drauf an, ob es sein erster Horrorfilm ist oder nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich war nochmal überrascht, weil jetzt auch gerade durch den Tod von Richard Donner sind ja nochmal so viele Sachen hochgespült worden, wie der halt inszeniert hat und so weiter. Und man muss ja echt mal sagen, ich finde, der hat so eine ganz, ganz eigene Art, richtig aufwendige Sachen und Szenen so richtig beiläufig erscheinen zu lassen. Und das fand ich jetzt hier auch schon wieder, oder auch, der hat so eine ganz beiläufige Art, möglichst viel in eine Szene irgendwie reinzukriegen. Und ich finde, das sieht man hier auch schon so. Ich meine, der wurde ja engagiert, nachdem er halt in den Straßen von San Francisco und so gedreht hatte. Und ich finde, der macht hier so geile Shots dann teilweise. Das ist mir jetzt halt gerade wieder aufgefallen. Und so Szenen wie die Fahrt an dem Pavianfelsen vorbei. Das finde ich halt nach wie vor einfach super, weil es sind echte Affen und die Illusion, die entsteht. Und ich finde auch, die Situation ist nach wie vor unangenehm oder beziehungsweise so eine Situation wie, möchte ich nicht drinstecken. Also, was machst du, wenn da plötzlich die ganzen Pavianen auf deinem Auto rumkraxeln so und du willst den Viechern ja auch nicht irgendwie böse, weil du, keine Ahnung, hast ja eigentlich was nichts gegen die Tiere so. Ne? Und dann die Szene auf dem Friedhof mit den Rottweilern. Also ich muss echt sagen, so wie die geschnitten ist und so wie die gemacht ist, finde ich, funktioniert immer noch richtig gut.
Ja, die ist gut, das stimmt, ja. Die ist echt spannend.
Du siehst zwar in der einen Szene, da ahnst du zwar schon, dass das irgendwie zwei Attrappen sind oder Hundepuppen sind, die da an Gregory Peck irgendwie rumreißen. Das ist so ein Shot, glaube ich, so eine halbtotale hinter so, also da ist er hinter dem Zaun noch und dann versucht er sich so zu befreien, schüttelt halt die Hunde von seinen Armen so weg und versucht über den Zaun zu klettern. Da sieht man schon, also da kriegt man schon den Eindruck, das könnten irgendwelche Puppenhunde sein, aber so wie es geschnitten ist, so wie die Kamera in dem Moment ist und so wie halt auch dann alles weitere verläuft und die Bewegungen dann halt auch eingefangen sind, finde ich, wird's nie zu offensichtlich. So, und das muss man halt bei einem Film, der jetzt wirklich 45 Jahre alt ist, auch erstmal schaffen. Ja, also ich meine,
ja, also wie gesagt, also diese ganzen Klassiker-Status-Sachen will ich ihm ja auch gar nicht absprechen. Oder auch, dass er handwerklich super ist, allein er funktioniert halt nicht mehr so. Weil ja, diese jede, auf jede Pavian-Felsen-Szene, so geil die dann halt auch ist, guckt das Kind halt teuflisch in die Kamera. Das ist halt so ein bisschen.
Oft ist also, das aber auch nicht.
Ja, so oft ist die Pavian-Felsen-Szene auch nicht.
Ja, gut, ja, da hast du recht. Deswegen, aber ich also, würde sagen, da ist zum Beispiel eher dieses, ja, schon irgendwie, weiß ich nicht, dieses theaterhafte Schauspiel von Gregory Peck und hier Lee, wie heißt sie?
Henrik?
Henriks? Ja. Lee Remick. Ja, sorry. Das finde ich da noch eher auffällig, weißt du? Also
ja, sowas Peck, mag ich ja eigentlich immer ganz gern.
Ja, aber also, der, also das sind ja voll die großen Gesten, die da teilweise ja irgendwie so machen. Die fände ich da eher, sag ich mal, rausreißend oder störend als das. Aber ich mag den Film. Ich mag den auch jetzt noch.
Ja, ich mag den auch. Also ist auch verdienter Klassiker, wesentlich weniger schlecht gealtert als viele andere Sachen, aber hat halt die teuflische Kinderproblematik.
Und ich muss sagen, ne, jetzt so dieser Hintergrund, ne, wenn sich die Juden über Zion erheben oder was weiß ich, was sie da, diesen Fluch, den sie da sagen, ich weiß auch nicht, ob man das heute noch in so einem
Kontext.
Ja, in so einem Kontext und dann auch wirklich so explizit benennen würde, weißt du?
Ja, wahrscheinlich, also das ist ja im Remake schon deutlich weggefallen. Ich glaube auch, weil dieses irgendwas historisch irgendwo verankern zu wollen, je expliziter du das machst, desto angreifbarer wirst du, egal mit welcher Thematik. Bloß raubt es auch so ein bisschen diesen Mystery-Faktor oder so. Also das finde ich, hat der Exorzist schon deutlich besser hinbekommen.
Ja.
Und man merkt ja viele andere Anleihen bei oben auch, dass schon viele so Exorzismus, nicht Parallelen, aber so von der Inszenierung sind ja schon viele so Orientierungspunkte zu finden. Und der Exorzist hat es halt schön schwammig gehalten, während das oben da schon irgendwo wieder verorten will, um halt diese komplette Teufelssache aufzumachen. Und das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, wenn so ein Horrorfilm so groß, also wenn irgendwie dann am Ende doch die ganze Welt wieder in Gefahr ist, weil das wird mir auch nicht so ganz klar, was ist denn Damiens Endgame eigentlich? Also was steht dann auf dem Spiel? Doch auch wieder nur so Diffusio, die Welt der Teufel kommt. Aber was macht er dann? Also das raff ich halt ganz selten, was das überhaupt sein soll. Naja,
das wird ja dann in Teil 2 und Teil 3 gezeigt.
Ja, aber
und ich finde in Teil 3 sogar machen. In Teil 3 sogar noch relativ, also ich würde sagen, Teil 3 ist aktueller denn je.
Ja, stimmt. Und Sam Neill geht eh immer. War auch der dritte, wo Sam Neill, oder?
Ja, genau. Ja, ist mit Sam Neill, ja. Habt ihr eigentlich mal die Curse of the Omen-Doku gesehen?
Nee.
Weil der Dreh von The Omen 76 war ja eben, wie bei Poltergeist ähnlich auch, war ja komplett durchzogen von so Unfällen, wo halt alle am Set wieder sagten, oh, wir drehen hier einen Film über Satan, deswegen, der Satan ist hier am Werk. Also der Producer hier, Harvey Bernard, hat ja mal, wie gesagt, der Teufel wollte nicht, dass wir den Film beenden. So. Und da gibt es halt eine Doku zu mit Behind the Scenes, was da alles halt passiert ist. Halt super viele. Ich glaube, da ist sogar wer umgekommen am Set, wenn ich mich nicht komplett vertue. Also da sind super krass viele Sachen passiert, eben wie bei Poltergeist auch, wo natürlich die ganze Cast und Crew wieder meinte, das liegt halt an dem Thema so.
Ja.
Sowas mag ich immer gerne, wenn dann solche, also nicht wenn Leute sterben oder sich wehtun, sondern wenn dann solche Mysterien aber um so Filmdrehs halt passieren. Ja. Das finde ich immer super spannend.
Finde ich auch, aber ich finde immer, es wirkt halt immer auch sehr wie so ein Marketing-Vehikel, wo ich aber auch, also was ich aus heutiger Sicht, das ist ja noch absurder, dass ja eigentlich das Omen-Remake auch nur wegen dem Marketing-Gag primär gemacht wurde, weil man das ja am 6.6.2006 ins Kino bringen konnte. Sonst wäre, glaube ich, das Remake, weil das bietet sich auch überhaupt nicht für ein Remake an. Also niemand hat danach gerufen. Das Remake lief dann ja erstaunlich erfolgreich mit 120 Millionen Einspielergebnis, aber hat auch 25 Millionen gekostet. Und das bestätigt auch wieder meine These, Horrorfilme mit zu viel Geld werden selten gut. Aber ich finde das Omen-Remake jetzt auch nicht so schlecht. Aber es war halt völlig unnötig, aber es verärgert einen auch nicht. Das kann man gucken, aber wenn man es nicht macht, so what.
John Moore ist das, ne?
Mhm. Ja.
Ja. Ja, das sehe ich auch so. Das ist so wie das 12 Geschworenen Remake unbedingt, also ungefähr so, ne? Also das ist eigentlich an sich ein Film, der völlig in Ordnung ist, den kann man sich problemlos angucken.
Ja.
Aber wenn du das Original halt kennst, musst du ihn jetzt auch nicht zwangsläufig gesehen haben. Es sei denn, du kannst dich halt mit der Ästhetik, dem Schauspiel und eben halt auch dem Flair von so alten Filmen nicht anfreunden. Und ich muss sagen, ich glaube, André, das, was du vorhin aufgegriffen hast, so, ne, das spiegelt sich so ein bisschen auch dann darin wieder, denn ich finde halt, also jetzt auch nachdem ich so gesehen habe, das Omen ist so ein bisschen der etwas poppigere, mainstreamigere Exorzist, so vom ganzen Ding her. Also das, was du vorhin so als irgendwie befremdlich, glaube ich, hast du es gesagt oder so, also diese ganze Atmosphäre, dass das ja halt
so
schon...
Ein bisschen bieder.
Ja, genau, so bieder, dieses Zugeknöpfte. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was Friedkin ja auch mit der Exorzist, sage ich mal, noch besser gemacht hat, eben um es ins Normale, ins reale Leben einzubetten.
Reinzubringen,
Also ich glaube, das ist der Ansatz, den Donner halt natürlich ein bisschen aufgefilmt hat, sagen wir, oder also mehr Hollywood gemacht hat, so, ne? Und daher kommt das, glaube ich.
Klar, absolut. Kannst du übrigens nur gerade nochmal, also genau, es war so, der Tiertrainer der Affen, der Baboons, der ist gestorben. Der ist nämlich, also erst wurde der am Set von den Affen angegriffen, obwohl die Affen ins Auto angreifen sollten. Und am nächsten Tag ist er vom Tiger in den Kopf gebissen worden, gestorben.
Okay.
Und dann hat der Produzent halt von da oben gesagt, ja, es liegt am Curse des Films.
Dann hätten ihn wahrscheinlich zwar die Affen am Set und nicht der Tiger ganz woanders, aber...
Ja, das ist... Nein, der Satan ist in den Tiger gefahren.
Natürlich. Ja, das stimmt.
Zu Dings und Rottweiler waren danach unbeliebt, ne?
Ja, also eben so im Rating-Grunde, ja.
Das Jaws-Phänomen, ja.
Ja. Und, also auch, das bezieht sich leider aufs Remake, aber die haben halt in Kroatien gedreht, in so einer kleinen Stadt. Und irgendwie hat vor ein paar Monaten der Bürgermeister von dieser kleinen Stadt zugegeben, öffentlich vor Journalisten, dass er und weitere Mitglieder von seiner Partei die Filmsets angezündet haben vom Omen-Remake, weil sie halt nicht gut fanden, worum es da thematisch geht. Und der Kulturminister von Kroatien sollte aber vorbeikommen, um halt die Dreharbeiten zu besichtigen. Und sie wollten ihm halt quasi klar machen, okay, die Filmsets sind abgebrannt, hier wird nichts gedreht und nochmal denen Geld geben wollen wir auch nicht. Und dann sind die halt los und bis 2021 wussten die auch gar nicht, warum das Filmset abgebrannt ist. Wow. Also da muss ich mich, das habe ich heute leider erst heute Mittag bei Recherche für einen Podcast gesehen, da muss ich mich nochmal reinlesen, weil das klingt nach einer sehr, sehr guten Story.
Ja, die könnten sie dann mal verfilmen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Ding.
Ja.
Das wäre dann sowas wie, wie hieß dieser Nosferatu-Spin, dieses Nosferatu-Spin-Off mit
The Foe? Vom Regisseur von Dings, unserem Lieblingsfilm, The Bigotten.
Irgendwas mit Shadow of the Vampire oder sowas?
Ja. Ja. What? Shadow of the Vampire. Ja. Wie ich jetzt weiß, wie der Regisseur heißt, aber nicht wie der Film heißt. Ja, Shadow of the Vampire.
Und wie heißt der Regisseur?
Elias Merhige. Wie es wirklich ausgesprochen, weiß ich nicht. Aber der hat ja diesen Bigotten gemacht. Und von so Filmen merkt man sich einfach den Namen vom Regisseur, ob man möchte oder nicht. Und was macht Elias Merhige jetzt eigentlich? Das werde ich doch gleich mal nebenbei recherchieren.
Aber ich ja versprichst, dass der in den nächsten 4 Folgen hier im Podcast auftauchen wird. Ja. Alles okay.
Ach stimmt, der hat nämlich auch diesen Suspect Zero mit Ben Kingsley gemacht, der damals auch so katastrophal gefloppt ist, den ich damals aber auch recht stark fand. Ja, und seitdem hat er nichts mehr gemacht. 2006 den letzten Film. Was ist da los? Was ist mit Merhige? Weil es war doch, der hatte doch dieses, so ein Remote-Sehen, dass der irgendwie sich immer in Serienkiller reinbeamen konnte und dann mussten sie rausfinden, wo der Serienkiller sich irgendwie befindet.
Das war der?
Ja. Okay. Und der war ja auch in den frühen 2000ern, wo man halt visuell viel gemacht hat, was 2 Jahre später schon total kacke aussah. Aber damals im Kino fand ich den gut. Und die Geschichte war halt viel, viel, viel zu kompliziert erzählt. Also er hatte so diese ganzen Potenzialpunkte, um halt richtig gegen die Wand zu fahren, diese visuellen Spielereien, zutiefst unglaubwürdige Story, die noch überkomplex erzählt mit Ben Kingsley. Ich fand den gut. Und Aaron Eckhart und auch Carrie Ann Moss, das wusste ich schon gar nicht mehr. Boah, den will ich mal wieder gucken. Ja. Roger Ebert war etwas gelangweilt, als er den Film sah. Er hält Elias Merhige für einen wirklich begabten Regisseur. Okay. Das ist doch immer das Coole irgendwie, wenn so alle Leute sagen, der Regisseur ist gut, aber der Film ist kacke, weil man da immer irgendwie, ich finde, das belohnt einen immer reich, sich sowas anzugucken. Weil das so, das sind halt diese Trainwrecks, wo man danach denkt, Mann, was könnte die Person wirklich irgendwann mal reißen?
Aber Shadow of the Vampire fand ich gut.
Ja. Ja, also der hat halt echt extrem viel drauf, aber irgendwas scheint passiert zu sein, dass er keine Filme mehr macht. Das finde ich auch raus. So,
der wurde übrigens von Nicolas Cage produziert.
Okay. Bei Suspect Zero hat Clint Mansell die Musik gemacht, da erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Und Billy Ray hat das Drehbuch geschrieben und das ist ja der Vater von Miley Cyrus, wenn ich richtig informiert bin.
Aber um mal kurz auf eine Pressestimme zum Omen zurückzukommen. Ja. Da gibt es nämlich bei Wikipedia den Eintrag von Die Zeit. die geschrieben hat, inhaltliche Parallelen zum Exorzisten scheinen durchaus beabsichtigt und setzen sich schon ärgerlich bis in detaillierte Bildzitate fort. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ich auch nicht.
Die 4 Millionen. Ja. Warte mal kurz, die 4 Millionen Dollar teure Spekulation mit dem Irrationalen, mit einem doppelt so hohen Werbeetat auf den Markt gebracht, ist zwar technisch sorgfältig, doch unoriginell und steril inszeniert. So vermittelt das oben anstelle gruseligen Schauders eher gepflegte Langeweile.
Ja, ich glaube, diese irgendwo irgendwelche auch optischen Parallelen sehen zu wollen, das soll ja, glaube ich, immer nur unterstreichen, wie belesen man als Filmkritiker ist. Also ich sehe das auch gar nicht, das ist ja so haltlos hingesagt.
Also ich sehe jetzt auch keine wirklich direkten Verweise oder habe sie jetzt nicht so gesehen.
Nee, es gibt halt irgendwie, das Böse hat seinen Ursprung irgendwie mit so einem biblischen Bezug. Der wird halt bei das oben, finde ich, zu sehr betont. Aber ansonsten völlig fein. Und ich meine, Amerika, so dieses doch tendenziell eher religiöse Publikum mit sowas noch ein bisschen mehr einzulullen, das passt schon. Also vom Ansatz. Ja, aber ja. Das, ansonsten ist es halt wieder, ja, so bla bla.
Übrigens, aber, auf der englischen Wikipedia-Seite von E. Elias Berhige steht, der letzte Eintrag ist, was er aktuell macht. He's currently supervising a reconstruction of the 1979 film Caligula.
Ah ja, sehr schön.
Das ist das Letzte, was da steht, was er angeblich macht. Er rekonstruiert Caligula.
Ja, das ist doch gut.
Ja. Das klingt nach einem spannenden Projekt.
Ja.
Ja. Und er ist dabei auch eingeschlafen und deswegen macht er nichts mehr seit 2006.
Dann will ich doch gleich 10 Liter Wein trinken.
Und erstmal eine Runde Weintrauben auskotzen.
Ja.
So.
Und ja, und noch Kotzen. Einmal, bevor, ja, ich weiß, weil Kotzen war natürlich eine super Überleitung, da habe ich leider schon ins Wort gefallen. Aber hat einer von euch eigentlich mal in die Damien-TV-Serie reingeguckt? Oder überhaupt bis vor einer Sekunde gewusst, dass es die gibt?
Ja, ich habe nur im Zuge der Recherche für The Omen habe ich nochmal.
Aber jetzt nie gesehen, ne?
Ich habe nur den Piloten geguckt, wo sie was ganz Cooles, aber gleichzeitig unglaublich Lächerliches machen, weil die Rückblenden in seine Kindheit sind natürlich Originalausschnitte aus Das Omen. Was ja eigentlich super ist und auch sehr realistisch, aber natürlich auch im gleichen Moment unrealistischer geht's halt kaum noch, weil was soll das denn? Also sieht halt natürlich auch aus wie ein Film, also weil es ja auch ein Film ist.
Ja,
also
das
ist eine ganz merkwürdige Entscheidung, das zu machen.
Ja, naja gut. Können wir uns ja bei Gelegenheit auch nochmal irgendwie reinpfeifen und mal ein Feedback geben. Aber vorerst war das unser Feedback zu Das Omen aus dem Jahr 76 von Richard Donner. Und wir arbeiten weiter an eurer Wunschliste, beziehungsweise wir arbeiten weiter eure Wunschliste gerne ab.
Ja, es könnte sich mal jemand Suspect Zero wünschen, bitte.
Ja, gut. Ja. Hätten wir die Hausaufgabe für diese Woche auch schon erledigt.
Jetzt wünschen wir uns schon Hörerwünsche, das gefällt mir gut.
Und jetzt kommen wir erstmal zu unserer kleinen Rubrik, in der es auch zum Kotzen geht. Oder ums Kotzen geht.
Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
Gilt es noch zu enträtseln? Ich weiß leider nicht mehr eure Vorschläge. Es tut mir sehr leid, aber ihr hattet sie nicht richtig, glaube ich.
Nee, wir hatten beide nicht recht. Also ich hatte, was hatte ich denn gesagt?
An Silikon, Freitag der 13., glaube ich, war ein Remake.
Das Freitag-Remake von Nispel, genau, hatte ich gesagt, ja.
Stimmt, ich hatte irgendwas gesagt, was noch falscher war.
Ja, und die Antwort war tatsächlich Piranha 3D.
Ja, das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, weil da hätte man echt drauf kommen können.
Ja, das stimmt, ja. Rückblickend,
von Alejandro Aja. Ja, den mag ich. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film.
Und ich finde den auch immer noch gut. Ja, also der erste auf jeden Fall, also der zweite war Bullshit.
Aber
der erste hatte wirklich alle Triggerpoints für einen guten Fansblätter. Da hat Aja wirklich ein gutes Händchen bewiesen.
Vor allen Dingen liefert er halt, um nochmal Sky Sharks als Vergleich ranzuziehen. Vor allen Dingen liefert er halt auch. Also er ruht sich nicht auf diese Idee aus, sondern es ist halt auch immer wieder eine gute visuelle Idee. Ich finde, er schafft es auch, Spannung zu erzeugen. Natürlich fiebert man nie mit den Leuten mit, aber man ist durchaus schon gefesselt von dem, was passiert. Und es gibt halt eine hohe Pointenzahl und noch mehr Gore. Also er zieht halt wirklich durch. Ich war auch erstaunt, wie krass der teilweise ist. Ja. Und ich bin auch erstaunt, wie selten der inzwischen erwähnt wird. Also der ist relativ schnell untergegangen, haha, ohne dass man das wirklich erklären könnte. Weil auch wenn so Fansplatter-Filme oder so aufgezählt werden, der taucht selten in irgendwelchen Listen auf. Dabei würde ich den eigentlich immer relativ weit oben verorten. Also dafür, wie krass der ist, wie viel Gors da gibt, wie viel Gemetze, ist der sehr unterrepräsentiert. Was ist los mit den Gore-Bauern da draußen?
Deswegen war es mir ein Anliegen, diesen Film noch mal ein bisschen hervorzuholen.
Ja, du hast ihn jetzt wieder. Ja, du hast das für Piranha 3D geschafft, was Elias Merhige für Caligula schaffen wird.
Genau.
Daniel Schröckert rekonstruiert Piranha 3D.
Und in 2 Jahren, wenn es alles wieder problemloser geht, machen wir unser eigenes Piranha 3D-Event im Schwimmbad. Das Genre-Geschehen 3D-Event oder ja, Piranha 3D-Event im Schwimmbad.
Ja, mit Vielmann 3D-Brillen.
Ja, mit Vielmann 3D-Brillen. Und ja, im Stile von
Schäfer. Und echten Piranhas.
Und 2028 kommt es dann bei Koch Media raus.
Gut, aber da ihr ja jetzt nicht rausgefunden habt, welchen Film ich da rausgesucht hatte, bin ich jetzt nochmal dran, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Du darfst nochmal, ja.
Ich darf nochmal. Und jetzt war natürlich, hatte ich mir noch eine andere Review rausgesucht oder Bewertung rausgesucht. Die ist allerdings ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich kann euch noch einen Tipp geben, damit es nicht allzu schwierig wird. Aber ich habe mir gedacht, ja, nee, es muss mal sein. So, meine Ein-Sterne-Review zu diesem Film, über den es heute geht oder um den es geht, heißt oder lautet wie folgt: Alles, aber kein Horrorfilm, stellt man fest, wenn man diesen Schrott sich anschaut. Sorry, aber ich als langjähriger Horrorfilm-Fan, welcher Filme wie Erasure, Blind Alley oder Nuit Noir, die Rabenschwarze Nacht, welche nun wirklich nicht im Mainstream gelten, richtig Hammer findet. Weder Ansatz noch die langgezogene Story, in Fragezeichen, machen hier keinen Sinn. Meine Erwartungen waren zwar dahingelegt, nachdem ich mir den Trailer anschaute, naja, es geht so in Richtung ein Stück Amer, welcher auch nicht durch Handlung, sondern durch Bilder faszinierte, aber das hier war nur lächerlich. Okay, die letzten 10 Minuten waren etwas strange, aber rissen es leider auch nicht heraus. Fazit: Nachdem ich mir vorgestern das Meisterwerk Mama von Del Toro anschaute, weiß ich, warum ich Horrorfilme liebe, aber nicht alle.
Okay.
Oh, ein Stern. Scheiße. Ja, ein Stern. Gut.
Oh, scheiße. Oh, boah, ich hab mehrere Ideen.
Ja.
Der Arma-Vergleich hat mich jetzt gekillt.
Ja.
Der hat mich jetzt wirklich komplett gekillt.
Also, ich sag mal so.
Ich hab eine Idee.
Aber was kann ich für einen Tipp geben?
Also, scheinbar ist das jemand, der sehr im Underground bewandert ist. ich hätte jetzt fast erst sowas wie Killlist gesagt, weil da komme ich immer als erstes drauf, wenn jemand sagt, ja, nee, aber das ist ja gar kein Horrorfilm.
Und ne, das ist gar nicht mal so ein verkehrter Gedanke, um mal einen kleinen Hinweis zu geben. Also nicht jetzt Killlist, sondern also als
sondern
Lösung. Sondern ein anderer Ben Wheatley.
nein, aber so, du denkst in die richtige Richtung.
Ja.
Du denkst in die richtige Richtung.
Ah,
ich bin aber auch fies, das ist eine Fiese, das gebe ich gern zu. Ihr werdet mich auch hassen danach. Zumindest, wenn Tino jetzt nicht die Lösung errät. Ich sag mal so, nochmal eine kleine Hilfeleistung. In diesem Film gibt's immer wieder Sequenzen, die wirklich normal aussehen und dann aber welche, die halt so wirklich ultra stylisch sind.
Catzig Blues.
Ja, nein. Nein. Jungs, wir wollen das jetzt hier nicht.
Na doch, da können wir uns schon mal noch mal eine Stunde Zeit nehmen.
Oh, ey, ich hab echt.
Das Schlimme ist ja halt auch, egal wie viel Zeit man hätte, es wird nicht signifikant näher an den Film rankommen.
Na gut, also.
Also, ihr könnt ja schon mal davon ausgehen, dass wenn er Mama von Andres Muschetti und nicht von Del Toro, ne?
Ja.
Als Meisterwerk betitelt, dann ist dieser Film nicht so eine Grusel-Achterbahnfahrt.
Ja, aber wenn er auch Amer kennt, sowas macht mich ja immer fertig.
Das meine ich ja, genau. Ja, diese Mischung. Einerseits Mama als Meisterwerk bezeichnen, aber dann Amer als Vergleich
zu. Ja, und ich wäre, vorher wollte ich Climax sagen, aber dann hast du gesagt, dass diese Ben Wheatley-Sache in die richtige Richtung geht.
Aber Climax wäre auch die richtige Richtung. Also da hätte ich das hätte
ja,
ich auch
es
gesagt.
Es geht um einen Film, den rezipiert Menschen, die halt so Huibu-Filme gucken, nicht mit Horror dann. Ja. Also ich verstehe schon, welche Richtung das geht. Aber das mit dem Armeer und dann Mama habe ich gekillt. Das ist, ob du das, ob du mit, das ist, als ob du mit einem tropfenden Dürüm in eine Kunstausstellung rennst oder so. Also,
ja.
Oh Mann, ey.
Tino mag den sehr. So, das ist jetzt mein letzter Hinweis.
Ui. Oh Gott. Komm, dann sage ich jetzt Follows. Weil du mich jetzt wieder mit dem ich mag sehr in die falsche Richtung gelenkt hast.
Nein, das ist, du magst den.
Ja, ja.
Und du magst ihn sehr.
Die Rezension hat mich gebrochen.
Ja. Ja, ich warte, ich hoffe, dass du was sagst, damit ich noch so 5 Sekunden habe, wo ich daraus was ableiten kann, was so ähnlich, also dass das der beste Tipp ist, was du sagst.
Ich dachte eben erst Girl on the Third Floor, aber das ist auch schon wieder so.
Ja, aber das also, wenn Daniel an so 0815 Sachen.
Nee, das ist auch schon, das ist auch schon wieder zu viel Horror für solche Mama-Kinder.
Ich nehme mal, aber ich weiß nicht, ob da, aber vermutlich kann man so assoziieren, dass ich den
sehr
mag.
Ich mach's jetzt einfach namensverwandt, ich sag Mother.
Ah, Mother. Nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja.
Nicht schlecht. Toll, jetzt.
Also Aronofsky Mother, ne, ja.
Ach so.
nicht den französischen Genrefilm von 1962.
Ja, oder den Koreaner.
Ja, stimmt. Es gibt einen sehr guten und einen sehr schlechten Mother. Den Rest könnt ihr euch jetzt rauslesen. So, was wollte ich, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ich sag Beyond the Black Rainbow.
Beyond the Black Rainbow. Auch ein guter Tipp. Cool. Ob einer von diesen beiden Herren hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, das verraten wir euch dann natürlich in der nächsten Ausgabe.
Und ihr könnt natürlich ja mitraten unter Hashtag Schrecken vor Amazon. Denn wir hatten ja auch einen Gewinner.
Ja.
Tatsächlich, auf Twitter hat ein Hörer, ist tatsächlich Piranha 3D korrekt erraten. Und ich kann auch gerne kurz nochmal schauen, wer es war. Das war der Kollege, ich schätze mal, er heißt Tom, weil der Username ist A-Tom-Bomb, also Atom-Bomb. Vermutlich weißt du, heißt Tom. Ja, du hast es vollkommen recht. Mit Piranha, du warst klüger als Tino und ich.
Cool. Ja, und dann viel Glück auch beim nächsten Mal.
Yes.
Und ansonsten viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr konntet hier ein paar Tipps mitnehmen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch ins Kino gehen werdet in den einen oder anderen Film, den wir hier empfohlen haben. Lasst uns ansonsten gerne Feedback über alle möglichen Kanäle da. Liked uns, folgt uns, schreibt uns, schickt uns Briefe. Oder ruft gerne auch bei Tino an, der hat für euch immer ein offenes Ohr.
Ja.
Und ansonsten schaut doch gerne nochmal bei Fred Carpet hier vorbei. Wie gesagt, meine Blu-ray-Review zu Taxi Driver ist, glaube ich, jetzt heute auch erschienen oder erscheint heute. Und ansonsten, weiß nicht, habt ihr noch was?
Nö.
Nö?
Dann also, sagen wir doch mal. Was ich noch sagen kann, dass dieser ominöse Suspect Zero auch von Tom Cruise produziert wurde, der aber da uncredited ist. Was das wohl bedeuten mag über die Qualität des Films, man weiß es nicht.
Oder welche Gelder da vielleicht dahinter stecken.
$750,000 stecken dahinter.
Ja, aus welcher Kasse?
Das ist fast $1 Million. Ja, das weiß man nicht, aber mit Suspect Zero werde ich mich heute noch ungefähr 3 Stunden beschäftigen, das spüre ich schon.
Gut, bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.